Verehrte Fahrgäste, willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten.
Termitinitus.org.
Das Pfeff. Das Pfeff. Das Pfeff.
Vorsicht, diese Sendung wird abgehört.
Die gesamte Idee für den Vortrag ist irgendwie entstanden, weil es ist irgendwie nice, wenn Leute, die halt irgendwie aus Salzburg weg sind, das hat auch irgendwie der Paul gemacht, glaube ich, mal über Griechenland, also wenn die Leute weg sind, die mal im Sub mehr oder weniger aktiv waren, dass sie dann auch irgendwie was zurückbringen, so was sie woanders machen. Und es ist auch einfach nur interessant, mal andere Perspektive kriegen von woanders, als jetzt einfach nur Massenmedien. Und vor allem, glaube ich, bei England ist es ziemlich schwer, sich irgendwie ein Bild zu bilden. Weil das eine ganz, ganz komische politische Lage ist dort meistens. Also ich finde, für Leute, die von Österreich aus, also von Salzburg aus nach England schauen, wirkt das meistens ziemlich undurchsichtig. Und ich wollte am Anfang nur so ein paar blöde Eckdaten über Großbritannien erzählen. Es ist halt so ein Land von 64 Millionen Leuten. Und London ist es halt so eine Großstadt mit 7 bis 11 Millionen Leuten. Und es ist halt einfach eine Riesenstadt. Und eben so in der offiziellen Politik läuft es halt so ab, dass es halt diese Großparteien gibt, Labour und Conservative. Labour ist ein bisschen weiter rechts als SPÖ, sagen wir mal. Conservatives ist ein bisschen weiter rechts als ÖVP, sagen wir mal. Und die wechseln sich andauernd ab, machen aber eigentlich fast genau dieselbe Politik, vor allem seit Labour, also diese möchte gern linke Partei. Mit Tony Blair haben sie auch mit Bush den Irakkrieg auch angefangen. Und seitdem gibt es sozusagen nicht einmal eine Partei, eine große Partei. Also es gibt die Grüne Partei gibt es dort auch, aber die haben halt eine Abgeordnete im Parlament und das ist halt viel, viel kleiner als zum Beispiel in Deutschland und Österreich die Grüne Partei. Es gibt auch noch also rechtere Parteien, sozusagen die UKIP. Das ist ganz was Ähnliches als wie die FPÖ. Und das ist eigentlich schon ziemlich erschreckend, weil die haben bei den letzten Wahlen haben es halt 12,6% gehabt. Das hört sich nicht so arg an, aber es sind halt 4 Millionen Leute, die gewählt haben. Und 4 Millionen Leute ziehen damit beim Programm, das halt extrem auf Fremdenhass beruht, auf Homophobie. Und das merkt man schon so in der Atmosphäre auch, wie die jetzt voll viel dazugewinnen in den letzten paar Jahren. Jetzt gibt es auch voll was Interessantes bei Großbritannien. Das ist ein bisschen wie Spanien und so mit Katalonien und mit dem Baskenland, dass die Schotten und auch Wales, also Irland sowieso, aber in den Konflikt gehe ich gar nicht rein, aber zum Beispiel die Schotten und Wales haben jetzt in letzter Zeit schon so einen Widerstand aufgebaut gegen die Londoner Politik sozusagen und wollen eigentlich eher regional ihre eigene Politik machen. Und da gibt es halt auch ihre eigenen Parteien und die sitzen eigentlich fast mit Mehrheit jetzt in ihren eigenen Parlamenten. Und Schottland hat jetzt vor kurzem auch ein Referendum gehabt also wegen Unabhängigkeit, ob sie Unabhängigkeit wollen, und das ist aber nicht durchgegangen. Da hat die Mehrheit für dieses Better Together, hat das dann geheißen, so besser zusammen. Und ja. Und das ist so diese offizielle Politik dort. Aber viel interessanter ist halt so, was eigentlich in der Gesellschaft passiert. Also scheiß auf alle diese Zahlen und Parteien. Großbritannien, so auf mich, wirkt's wie eine, also es ist eine ärgste Klassengesellschaft. Also das ist viel, viel schlimmer als das, was ich irgendwie hier erlebt habe, so beim Aufwachsen. Die sozialen Klassen sind halt in voll vielen Sachen unterscheidbar. Also in der Sprache schon, in der englischen Sprache hört man sofort, ob wer jetzt eher so Mittelklasse ist oder gehobene Klasse oder Elite halt oder Working Class Kid ist, weil das ist, die verwenden ganz andere Wörter. Man würde gerne annehmen, dass du in Österreich schon auch so ein bisschen raushörst, aber es ist halt viel schlimmer dort, finde ich. Es ist auch von den Universitäten und vom ganzen Schulsystem total arg aufgebaut, dass die Leute, die Familien, die halt eher reicher sind, sofort die Kinder an Privatschulen schicken. Es gibt viel mehr Privatschulen Und alle, die nicht reich sind, schicken ihre Kinder an sozusagen staatliche Schulen. Und das Bildungssystem ist wirklich, also da gibt es zwei Welten im Bildungssystem. Und die einen werden ausgebildet, dass sie mal die Chefs sind und die PolitikerInnen und so weiter und so fort. Und die anderen müssen halt hackeln oder sind arbeitslos. Ist auch eher jetzt eine Arbeitslosenklasse, würde ich sagen, nicht einmal wirklich so Arbeiterinnenklasse, weil vor allem der schwarzen Jugend in Großbritannien ist mittlerweile 60-70% Arbeitslosigkeit. Das heißt, die Leute, wenn sie sich irgendwie, ja, wenn sie irgendwie was verdienen wollen, werden sie ganz jung mit 12, 13 Jahren Gangs, also Banden und jetzt einfach nur Mitglied werden sozusagen. Und das ist eher eigentlich nur ein Drogenhandel. Und da machen halt extrem viele Leute in London mit. Und das merkt man auch schon so, dass gewisse Nachbarschaften ihre eigenen Banden haben, also ihre eigenen Gangs. Und es ist eigentlich, also so als Analyse, als kleine Analyse dabei, ist es halt so, dass sie sich dann eben gegenseitig bekriegen. Also der größere Feind ist eigentlich schon noch immer die Polizei und auch die Politik, aber die bekriegen sich eher untereinander. Und es gibt gewisse Punkte so, wenn die ganzen Gangs sich eigentlich zusammentun und die Polizei bekämpfen. Und das war zum Beispiel in den London Riots 2011. Und es war eigentlich voll interessant, weil da hat man irgendwie voll gemerkt, wie die breitere Gesellschaft es so als Org empfunden hat. Aber ich finde, wenn man irgendwie dahinter schaut, das ist eigentlich verständlich, dass irgendwann mal den Leuten der Faden reißt und sie sich aufhören, gegenseitig zu bekriegen und mal den größeren Feind, der sie jeden Tag stoppt und kontrolliert und rassistische Kommentare abgibt, mal bekämpfen. Bei dem Riot sind aber 2000 Leute festgenommen worden, 1000 Leute sind ins Gefängnis gegangen. Es hat Gefängnisstrafen gegeben von einem halben Jahr für ein gestohlenes Eis, 2 Jahre für gestohlenen Schuh und so. Also sind extrem viele Leute ins Gefängnis gewandert und die Gefängnisse sind überfüllt, vor allem mit schwarzen jungen Männern. Also demografisch ist es halt so die Gefängnisgesellschaft dort und es sind auch privatisierte Gefängnisse. Und circa so wird diese Balance gehalten. Also diese arge Klassengesellschaft wird irgendwie so weiter befriedigt, würde ich mal sagen. Und sonst halt gibt es seit den 80er Jahren also fast nichts Staatliches mehr. Also sie haben schon noch ein Gesundheitssystem, diese NHS, die wird mittlerweile aber auch privatisiert. Alles andere ist total privatisiert. Also sei es Post, sei es eben die Bahn und so weiter und so fort. Und das ist alles von der Thatcher eigentlich ausgegangen damals in den 80er Jahren. Das wirst du wahrscheinlich eh, das muss ich nicht erklären. Und in den letzten Jahren haben sie halt auch bei Kriegszügen mitgemacht. Und jetzt halt noch diese eigentlichen zwei Themen, die ich ansprechen wollte, war so Housing und Squatting. Und das andere Thema, also das war jetzt nur so ein genereller Überblick, war so No-Border-Geschichten und halt Solidarität mit Refugees. Also beim Housing schaut es halt so aus, dass weil extrem wenig staatlich existiert, ist halt extrem viel Spekulation da. Also Immobilienspekulation ist der Wahnsinn in England. Das schaut dann so aus, dass halt Vermögensverwaltung von gewissen Banken einfach nur leere Häuser in London ankaufen, das 1-2 Jahre behalten und dann verkaufen sie das wieder, weil der Preis voll arg gestiegen ist. Und das hat zur Folge, dass halt über 700.000 leere Häuser gibt in England. Das heißt 10 Häuser pro obdachlose Familie. Das heißt, es gibt voll die hohe Obdachlosigkeit, aber auch extrem viele leere Häuser. Die Obdachlosigkeit, weil es gibt einen konservativen Bürgermeister, also die Regierung ist generell jetzt noch immer konservativ, auch wiedergewählt für nochmal 5 Jahre, jetzt im Mai. Und der Bürgermeister von London ist so ein Elite-Typ von Oxford, Boris Johnson heißt er, und der liebt es voll, einfach nur Gentrifizierung zu machen. Also er sieht Gentrifizierung als was Gutes und verkauft es auch einfach nur an die Medien extrem gut, also rhetorisch echt gut benannt, wie er das verkauft. Und bei ihm ist das, die Obdachlosigkeit hat sich verdoppelt in den letzten 3 Jahren in London. Das merkt man auch extrem, wenn man die letzten paar Jahre dort war. Und es hat auch zum Beispiel ein neues Programm erfunden, dass die Shelters, also eben die, und die, da hatte, genau, einfach hat der Programm erfunden, dass man nur einmal übernachten darf. Und er hat das dann halt so rhetorisch argumentiert, dass sie ja dann, dass ihnen dann ja geholfen wird und ihr Lebenslauf verbessert wird am Morgen und dann können sie raus und arbeiten und die Sache schaut wieder besser aus. Und wenn sie wiederkommen, können sie halt nicht nochmal übernachten, weil dann werden sie mit dem Namen registriert und dann, sorry, dann schlafst du halt einfach auf der Straße. Und die sind sowieso schon voll überfüllt und die Leute werden total unterbezahlt und sind auch öfters in Streik gegangen. Und jetzt ist halt auch ein Widerstand da. Seit 2013 gibt es sozusagen ein Bündnis von voll vielen verschiedenen Gruppen, die halt mit MieterInnen, aber auch mit Squattern zusammenarbeiten, und das heißt Radical Housing Network. Und ja, also ich finde, die organisieren sich extrem gut. Die organisieren halt Infoblätter gegen Räumungen, wie sich Nachbarschaften zusammentun können, Räumungen verhindern können. Ebenso Mieterhöhungen bekämpfen, sie tun halt, geben auch legale Infos und so, sind halt mit Anwältinnen organisieren halt auch so Gegenkonferenzen bei so Immobilienkonferenzen, da kommen halt so Händler aus der ganzen Welt nach London und die staatlichen Councils, das heißt also sozusagen eben, als würde, wenn jetzt hier Land Salzburg sich mit Immobilienmaklern zusammensetzen würde und dann einfach nur Immobilien von der Stadt einfach nur weiterverkauft, also sozusagen privatisiert. Und da gibt es riesige Konferenzen und so die letzten staatlichen Gebäude in London werden halt einfach nur verscherbelt. Und das hat auch natürlich mit der Krise was zu tun, dass sie das jetzt tun müssen sozusagen und so weiter und so fort. Und das ist halt eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist ASS, die Advisory Service for Squatters. Und die gibt es schon seit 1975. Also das war mal der Family Advisory Service for Squatters. Und Squatting eben, weil ich schon gesagt habe, es gibt extrem viele leere Häuser und die Leute, also für die ist die Lösung einfach direkt in die Häuser rein. In den 60er und 70er Jahren war das extrem verbreitet in London. Also das war dann auch eine Stadt, die ganze Straßen leer waren. Also so ein bisschen wie eben Berlin in den 90er Jahren, also nach der Wiedervereinigung, wie die Mauer weg war. Ganze Straßen leer und in den 70er, 80er Jahren hat es dann ca. 30.000 bis 40.000 Squatter gegeben auch. Also das war eine riesige Community, wo ganze Hochtürme gesquattet wurden von Familien, wo sie eben ihre Assemblies, also ihre Meetings hatten, ihre Treffen und wo die Nachbarschaft auch gut zusammengehalten hat und wo sie die Stadt meistens nicht geschafft hat, zu räumen. Viele von diesen Gebäuden sind dann irgendwie legalisiert worden. Irgendwie sind halt die Mieten dann auch schon gestiegen. Also es gab meistens einen Vertrag, aber es waren auch nicht oft so unbefristete Verträge, sondern nur auf 10 Jahre oder 20 Jahre. Und damals haben die Squatter das einfach nur angenommen, weil sie gedacht haben, ja, passt voll super, 20 Jahre sind wir in dem Gebäude. Aber die 20 Jahre waren dann auch vorbei in den 1990ern oder so Anfang 2000ern, whatever. Und mittlerweile ist es halt so angestiegen, dass sowieso da eigentlich keiner ein neues Mitglied werden kann und eigentlich in solchen Häusern leben kann. Das heißt, die ganzen alten legalisierten Squats sind auch gar nicht mehr politisch aktiv und da wohnen auch teilweise Familien drinnen, die halt jetzt eigentlich denselben Scheiß machen sozusagen im Sinne von anderen Immobilien ankaufen und sich nicht wirklich um irgendwelche obdachlosen Familien kümmern. ASS aber, die Organisation, macht weiterhin ihre Squatters Handbooks. Das ist extrem wichtig, weil die machen eben diese Hefte, die sie allen Leuten ausgibt, wo halt Schritt für Schritt einfach praktisch erklärt wird, wie Squatting funktioniert. Und nur um das kurz zu erklären, Squatting in England funktioniert so gut, weil es einfach nur legal total die andere Lage ist. Also wir haben eben da breite Straße, ist dieser Poster eh da. In Deutschland und Österreich, du gehst in ein Gebäude rein, es wird entweder Hausfriedensbruch angezeigt und die Polizei räumt dich kurz drauf oder, keine Ahnung, Sachbeschädigung oder sowas. Aber normalerweise schaltet sich die Polizei ein und es dauert eher nicht so lang. Und auch in Berlin, Berliner Linie, also sie räumen halt extrem schnell. In England ist es so, dass wenn eine Gruppe von Menschen oder auch nur eine Person in ein leeres Gebäude, das von keinem benutzt wird, eintritt und sozusagen den Zutritt von diesem Gebäude absichert, dann hat diese Person sofort BesetzerInnenrechte. Und die sind auch im Recht eigentlich festgeschrieben. Das heißt eben diese Occupier's Rights. Und wenn die Polizei dann hinkommt, haben die sogar ein legales Recht der Polizei zu sagen, wir squatten hier. Und das ist dann eine zivilrechtliche Geschichte zwischen der Eigentümerin oder Eigentümer und mir. Und das ist halt, also für mich war das org, das mitzuerleben, so beim ersten Mal, weil du bist halt irgendwie um 2, 3 in der Früh in einem Haus, also diesem Kraken, also du öffnest ein Haus und die Polizei kommt hin und fahrt einfach nur wieder weg, so nach 2 Minuten, ja, okay, passt, tschüss, viel Spaß. Also das war, und du hast halt so ein 10 Millionen Pfund Haus mit Teppichboden und das ist die krasseste Küche und so, also das war für mich extrem flashig, weil auch einfach nur, wir haben auch Häuser geöffnet, wo du halt auch einfach extrem viel Zeug drin hast, also dass du auch dann eigentlich danach mitnehmen kannst, und ich war immer so, okay, und Diebstahl und alles und was, und sau cool, das funktioniert oder was, aber irgendwie funktioniert's. Und das ist eben mit der Polizei so, was aber jetzt in letzter Zeit doch anders ist, dass sie in den letzten Jahren Vollgas versuchen, das zu kriminalisieren. Natürlich die konservative Regierung, eben schon die letzten 5 Jahre ist sie schon eine Regierung, aber auch davor haben sie schon angefangen, das zu kriminalisieren. Und 2012 ist ein neues Gesetz reinkommen. Ab September 2012 ist es halt kriminell in Residential, das heißt in also halt für Wohnzwecke geeignete Häuser zu squatten. Und die Squatter-Bewegung hat sich da halt voll dagegen gestellt und es hat auch Krawalle gegeben, aber eben ist es wie in Holland, die Kriminalisierung ist einfach durchgegangen. Die Polizei ist dann sozusagen auch am 1. September, wie das Gesetz da war, sind sie zu verschiedenen Squats, weil sie haben auch die Adressen teilweise gewusst, sind sie halt hingeläutet und manche Leute haben einfach nicht so mitgekriegt und haben also gedacht, dass sie halt weiterhin der Polizei sagen können, dass sie halt squatten und dass sie halt da im Recht sind und haben halt einfach nur direkt gesagt, so ja, wir squatten und genommen worden und da hat es auch die ersten Gefängnisstrafen gegeben. Also die erste Gefängnisstrafe war ein Jahr und dann hat es auch mal ein zweijährige Strafe gegeben und so weiter und so fort. Also da sind auch die ersten Leute in Knast gelandet. Was dann auch passiert ist, wegen dieser Kriminalisierung, und es ist halt extrem traurig, aber da merkt man halt, was diese Kriminalisierung bewirkt, ist, dass halt die ersten obdachlosen Leute aus leeren Häusern rausgeholt worden sind von der Polizei, nicht festgenommen worden sind, aber rausgeholt worden sind und dann, weil es halt so kalt war, vor der Haustür erkältet worden sind und halt gestorben sind. Also und also das sieht man halt einfach nur, wie eine Kriminalisierung von Squatting halt direkt auch Menschenleben fordert. Und eben die ASS hat dann aber weiterhin versucht, Propaganda zu machen, dass es halt noch immer legal ist, in Bürogebäuden und halt in kommerziellen Gebäuden zu squatten. Und kommerzielle Gebäude, das ist halt immer so eine graue Linie. Zum Beispiel, es werden extrem viele Pubs gesquattet, wo halt eben unten ist es halt sowas ähnliches wie Sub, einfach nur irgendein Pub. Und oben sind halt dann schon auch Räume, die sozusagen ja eben fast wie Hotelzimmer sind oder Hostelzimmer. Und die sind aber trotzdem kommerziell. Das heißt, eigentlich ist es nicht so arg schlimm, dass man schon oben auch gut wohnen kann und unten hat man halt auch ein Pub, was auch voll gut ist für Soli-Partys. Also Leute haben das schon auch weitergemacht. Aber es sind auch extrem viele Leute auch ausgestiegen aus der Bewegung. Also wie diese Kriminalisierung 2012 geschehen ist, haben sich auch extrem viele Leute zurückgezogen. Generell muss man noch dazu sagen, dass die Squatter-Bewegung in England, gibt es auch extrem viele Leute, die das einfach nur, wie auch in der ganzen Welt, einfach nur aus Wohnungsnot machen und es nicht wirklich als eine politische Aktion ansehen. Das heißt, es ist einfach nur, ich habe kein Haus, Squatting funktioniert hier oder ist legal oder jetzt halb legal und ich mache das einfach und sich jetzt nicht wirklich irgendwie da als politische Aktion ansehen. Und es gibt natürlich aber auch extrem viele, keine Ahnung, Anarchistinnen, Studentinnen und so, die das auch eher als politisch ansehen. Also es gibt einfach nur verschiedene Squatters. Mittlerweile würde ich schätzen, gibt es noch so 1000, so vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, aber so circa 1000 Leute, die das machen in London. Und es ist schwer auch einzuschätzen, weil extrem viele Leute zum Beispiel BauarbeiterInnen, die auf einer Baustelle arbeiten, würden zum Beispiel noch die Schlüssel sich behalten, weil sie wissen, dass dieses Gebäude dann 5 Jahre nicht benutzt wird. Das haben sie irgendwie vom Architekten erfahren oder Architektin und halten sich die Schlüssel und squatten halt drin, aber die werden halt nie zum Squatting-Treffen kommen. Die leben einfach nur drin. Und das heißt, es ist einfach nur schwer einzuschätzen, aber es gibt schon so auch so Convergences, also so Treffen und eben, es wird halt extrem viele Soli-Partys geben, andauern, wo man das so circa einschätzen kann. Aber die Zahl geht halt andauernd runter. Und dann hat es noch ein Gesetz gegeben, dass sie das Ganze beschleunigt haben. Das heißt, in London eben, du öffnest ein Haus, du bist drinnen und dann wartest du sozusagen auf einen Brief. Das heißt, du scheißt dich eigentlich gar nicht vor der Polizei ein, du wartest auf einen Brief. Du wartest einfach nur, dass irgendwann mal ein Brief bei der Tür ist und dieser Brief ist dann eben von den Anwältinnen, also von der Anwaltskanzlei der Eigentümer, die dann sozusagen beim Gericht eben Anzeige erhoben haben. Und dann bereitest du dich auf diesen Gerichtsfall vor. Es hat vor Jahrzehnten schon noch die Situation gegeben, dass die RichterInnen irgendwie noch mitgezogen sind bei der Argumentation und auch die Eigentümerinnen angemeint haben, so wie sie benutzt das Gebäude nicht, die Squatter sind drin, die brauchen das und so. Mittlerweile ist es einfach nur eine Formalität. Du bist drinnen 1 Minute lang, Richterin sagt, okay, das Gebäude gehört denen, ihr seid drinnen, raus. Und es gibt einen Räumungsbescheid und das Lustigste, oder eigentlich nicht so lustig, aber das Komischste ist, dass in England alles so arg privatisiert ist, dass halt auch die Räumung nicht von der Polizei gemacht wird, sondern von diesen Bailiffs. Das sind halt private Firmen, die holen sich extrem viele Ex-Soldaten und so eben, es sind einfach Security-Firmen, eben so Leute wie halt Türsteher und die kommen einfach nur, haben halt den Gerichts-, also den Räumungsbescheid, den offiziellen, aber sind dann extrem, also sind im legalen, grauen Bereich, was sie eigentlich alles bei der Räumung machen können. Und da hat es halt schon auch oft viel Gewalt gegeben, also dass die Leute einfach nur reingegangen sind, in der Vor- und die Leute bedroht haben, geschlagen haben, rausgezerrt haben, die Sachen einfach nur beim Fenster raus und so. Räumungen schauen auch dort gar nicht so aus wie zum Beispiel Breite Straße oder Pizza in Wien, die Pizzeria. Also es schaut überhaupt nicht so aus, weil auch die Bewegung, die Squatter-Bewegung, die leistet auch nicht so einen argen Widerstand eigentlich bei jedem Squat. Wieso? Also da habe ich mich voll gewundert, weil ich war eher so, okay, dann trommeln wir alle zusammen und machen, wisst ihr, und die Räumung wird, da wird es zugehen im Sinne, wir leisten Widerstand, aber eigentlich wollen die Leute das gar nicht machen, weil es so viele Gebäude gibt, noch immer, und weil es sich eigentlich nicht auszahlt. Das heißt, wenn sie jetzt ein Gebäude so arg verteidigen und dann die Polizei doch am Ende dazukommt und die Leute festnimmt wegen Körperverletzung, wegen Sachbeschädigung und sie im Knast landen, dann zahlt sich das gar nicht aus für das Gebäude. Weil es halt 3 Straßen weiter gibt es das nächste Gebäude und du musst halt einfach nur mit dem Einkaufswagen, mit deinem Zeug rüberfahren und die Sache hat sich's. Das heißt, die Räumungen, eben, da wird eigentlich nicht so arg mobilisiert auf die Räumungen hin, außer es ist halt ein soziales, autonomes Zentrum, irgendeine Bibliothek oder irgendwas Wichtiges, was halt viel mehr Leute benutzen. Das heißt, ich selber habe in dem Jahr 6 Gebäude gesquattet. 1-2 Gebäude habe ich nur so 2-3 Tage gesquattet. Das war dann aber eine illegale Räumung. Also das passiert schon auch. Ein Mensch versucht sich schon vorzubereiten. Also wir bauen schon auch Barrikaden und so. Oder halt eben sichert das Gebäude ab. Aber es kommen dann auch voll oft einfach nur Security-Firmen, die halt um 3 Uhr früh, und du kannst halt nicht dauernd Wache stehen, einfach Vollgas reinkommen, sich rauszehren. Und das ist halt auch eine Sache, die halt extrem viele Leute ja auch davon abbringt, zu squatten. Es hat öfter schon auch Gerichtsfälle gegeben gegen solche Firmen, wo dann die Leute auch Kompensation ausgezahlt worden ist, aber mittlerweile funktioniert das nicht so gut. Die Leute haben halt keine Namen von der Firma auf ihren Jacken und so, und das läuft halt ja schon auch öfters einfach gewalttätig ab. Und was noch? Und es, um neue Leute aber irgendwie schon auch einzubringen, gibt es diese Practical Squatters Evenings. Gibt eins für Nord-London, eins für Süd-London, wo halt eigentlich in so einer Runde stellen einfach nur Leute die legale Situation von Squatting vor. Auch oft, weil London so eine Transitstadt ist, wo viele Leute für ein Jahr hinziehen, vielleicht irgendein Studium ablegen oder irgendeinen Job machen für ein halbes Jahr, ein Jahr, sind halt Leute oft dort und dann wieder weg. Das heißt, Leute sind auch eher öfters einsam, wenn sie hinziehen, und dann ist auch eine schöne Methode, um da die Leute zusammenzubringen und eine Gruppe zu finden, mit der ein Mensch squatten kann. Und dann gibt es noch eine komische legale Situation beim Squatting, dass halt immer eine Person drin sein muss. Also wenn das Gebäude leer ist, dürfte die Eigentümerin einfach daherkommen, ein Fenster einschlagen, weil das ist dann doch deren Haus, deren Gebäude legal, und selber können sie nicht Sachbeschädigungen im eigenen Haus begehen, und deswegen könnten die einfach nur ein Fenster einschlagen, drinnen sein und das dann selber absperren. Und eher unerfahrene Squatter, also das passiert schon auch oft, dass manchmal so für eine Stunde das Gebäude leer ist und die sind einfach nur wieder drin und schmeißen einfach nur dein ganzes Zeug raus und du hast das Gebäude verloren. Also da musst du einfach ein Rotationssystem erfinden, wo da halt einfach nur mindestens eine Person drin ist, weil dann, wenn eine Person drinnen ist, das Fenster einschlagen wäre dann sozusagen Assault. Also du würdest dann eben in die Privatsphäre dieser Person eintreten und dann ist das halt wieder illegal. Also das sind halt so in England eben, das merkst du, da sind extrem viele legale Spielchen dabei. Das ist halt auch oft in der grauen Zone. Die Polizei kennt sich oft auch nicht aus mit den Situationen. Und deswegen wird oft einfach nur vor der Tür diskutiert mit der Security-Firma, mit der Polizei, was jetzt genau gerade legal ist, was gerade genau illegal ist. Kein Mensch kennt sich so genau aus. Also so ist das wirklich. Also von Situation zu Situation. Das ganze legale System ist darauf aufgebaut, dass es halt nicht total definierbare Gesetze gibt, sondern das ist halt so Case to Case, diese Common Law. Also mit jeder neuen Situation schauen wir mal, ob das ähnlich ist wie eine alte Situation. Ansonsten erfindet man halt irgendwie ein neues Gesetz dafür. Das ist halt dieses legale System in England, was halt einfach nur solche Situationen schafft. Und ja, was sind das für Gebäude? Die ersten 5 Gebäude, die ich gesquattet habe, sind halt alles, das waren alles Banken. Das war auch im zentralen London, das sind auch extrem riesige Gebäude. Das erste waren 43 Zimmer mit 20 Duschen. Jedes Zimmer hat ein eigenes Herd gehabt, einen eigenen Kühlschrank. Das war halt einfach nur so ein altes Studi-Block. Also das war wirklich sehr luxuriös, da haben wir auch Gegenkonferenzen gehostet dort. Die nächsten Gebäude waren auch ziemlich arg. Ein Gebäude waren zwei riesige Gebäude nebeneinander, das hat 10 Millionen Pfund gekostet, wo wir auch viele Events gehostet haben. Da hast halt Teppichboden gehabt und wie wir rein sind, sind die ganzen Möbel noch ungeöffnet da gestanden. Das heißt, wir hatten eben dann so 10 Matratzen und so luxuriöse komische Nachttische und Nachtkastel und Lampen und alles. Das heißt, eben, du kannst schon in so eine Situation reinkommen, wo du halt obdachlose Familien sofort eigentlich einen echt gut möblierten Raum anbieten kannst. Also dann werden auch, also es gibt auch so eine Website, wo halt sich auch die Leute austauschen, dass vor allem Familien, wenn sie nach London kommen, und zum Beispiel wir hatten eine Familie aus Kolumbien, wo die Mutter angefangen hat, sofort mit einem Job in Hotels eben als zum Putzen, und die Kinder mussten halt irgendwo sein und das war dann sofort im Squat drinnen. Bei der Einräumung ist die Familie zum Beispiel festgenommen worden, nicht wegen Migrationsgründen oder so oder Papieren, sondern halt, weil sie dann argumentiert, die Polizei hat argumentiert, das ist eben Kindermisshandlung, weil das ein Squat nicht ein sicherer Raum ist für die Kinder. Den Fall haben sie halt natürlich voll verloren, haben sich entschuldigt und sie hat dann eine Wohnung, also staatliche Wohnung gekriegt. Aber es ist schon interessant so, wie Squats angesehen werden. Also die, von der Polizei werden es immer so als Drogenräume natürlich eben, eigentlich auch wie hier. Also das sind diese schlimmsten Orte, whatever. Und Dann gibt es eben noch eine Gruppe, das ist die Focus E15 Moms. Genau, das ist eigentlich voll das Interessante. Also der letzte Satz war voll interessant, weil das war eben das politische Versprechen am Ende. Ja, es tut uns voll leid. Die alleinerziehende Mütter, das war eben für die Medien, also das war einfach die Story. 4-5 Monate lang alleinerziehende Mütter, die obdachlos sind und sie haben was besetzt. Eben das Versprechen war dann, dieses leere Gebiet, also wo die leeren Häuser sind, 40 Familien dort zu beheimaten, das ist noch immer nicht passiert. Sie geben immer irgendwelche Entschuldigungen von wegen, ja, wir haben die Häuser noch nicht fertig möbliert oder irgendwas. Keine Ahnung, die Badezimmer jetzt noch putzen oder whatever. Also da gab es echt noch so die komischen Entschuldigungen oder whatever. Und mittlerweile haben sich auch die Aktivistinnen halt in verschiedene Häuser untergebracht mit ihren Kindern. Also es sind halt auch junge Mütter, also Teenager, die kriegen halt, wenn sie unter 18 sind, kriegen sie schon noch Wohnungen. Aber weil sie halt in verschiedenen Orten jetzt wohnen, und vor allem London ist vom Transport her voll teuer. Also wenn du da nicht irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs bist, das können sich voll viele Menschen nicht leisten, da irgendwelche ihre Freundinnen zu besuchen, so am anderen Ende der Stadt. Und das hat auch sozusagen die Kampagne eigentlich gesprengt. Das war eigentlich auch total traurig. Also das wirkt ziemlich positiv und so voll cool, Direct Action Works, so sind einfach ins Haus rein und haben ihre Ziele sozusagen erreicht, aber mittlerweile eben das politische Versprechen, wie es schon so oft, wurde halt nicht eingehalten und die Mütter sind halt in verschiedenen Orten. Mittlerweile können voll viele von diesen Müttern noch ihre Miete nicht mehr bezahlen, haben wieder Räumungsbescheide gekriegt und so weiter und so fort. Das ist halt natürlich im Kontext eben von der Gentrifizierung. Ihr habt es gesehen, das ist das Gebiet von den Olympischen Spielen, wo halt extrem viele Wohnungen geräumt worden sind für das olympische Dorf. Also das ist in Athen passiert, das ist in Brasilien passiert. Da wird einfach nur eine gesamte Nachbarschaft gentrifiziert und halt hoch bewertet. Das passiert auch hier. Aber dort passiert es voll schnell. Also die Geschwindigkeit von der Gentrifizierung in London, also ich weiß nicht, du kannst, wenn du an einer Straße wohnst, die gentrifiziert wirst, kannst du das in ein paar Monaten sehen. Wie halt die kleinen Internetcafés, wo die Leute noch Geld nach Hause schicken oder eben die kleinen sozialen Zentren, alles geschlossen wird und halt die nicen Yuppie-Cafés so einfach entstehen. Und also ich glaube, du kannst es halt einfach nur aufnehmen. Das passiert wirklich, wirklich schnell. Und
ich darf noch was fragen kurz. Ja, voll. Aber gibt es dann auch wieder Viertel, die abgewertet werden? Weil irgendwie, es gibt ja nur eine gewisse Anzahl an reiche Leute. Also irgendwo müssen die Armen ja auch wieder hin. Ziehen die dann in Stadtrand nur mehr oder wo gehen die hin? Also, ja.
Bei London ist das voll interessant, weil es ziehen eigentlich nicht die Leute rein in diese Häuser. Es werden wie in Spanien oft so Luxuswohnungen gebaut. Die kaufen sich dann Investoren, ja. Und es bleibt dann leer. Oder sie kommen halt für 2 Wochen im Sommer aus Hongkong halt wieder nach London, wohnen dann halt 2 Wochen da, schauen sich irgendwelche Theaterstücke an im West End und fliegen dann wieder weg. Also das ist wirklich einfach so. Mhm. Und alles zieht an den Stadtrand. Also am Anfang war es noch eben, es gibt diese Ringe, halt Zone 1, Zone 2. Am Anfang war es halt noch möglich, dass irgendwelche Familien so in der Zone 2 leben. Mittlerweile kann sich das kein Mensch mehr leisten, so ein 3, so ein 4, so ein 5. Und natürlich, das zehrt doch enorm an der Gesundheit. Das heißt, die Leute leben dann in der 5., 6. Zone, müssen 2 Stunden mit dem Zug reinfahren zur Arbeit, um halt dann in der Bar, im Restaurant für die Reichen zu hackeln, sind dann am Ende vom Tag voll fertig, müssen dann wieder halt 2 Stunden heimfahren, Transportkosten sind halt wieder höher und so. Also die Armut steigt enorm in England, es weitet sich halt voll aus, diese Gentrifizierung, und das Stadtzentrum ist sowieso eigentlich nur mehr so Restaurants und Sachen für Touristen und Bürogebäude. Also es wohnt eigentlich so, es ist nicht mal ein Zentrum, es ist eigentlich ein ziemlich gutes Stück von zentralen London, wo halt eigentlich kein Mensch wohnt. Also wenn du in der Nacht dort rumradelst, ist alles leer, das sind alles nur Bürogebäude. Und Restaurants und so. Ketten, also Kaffeeketten. Also es gibt einfach Starbucks an jeder Ecke. Und Eben, und was dann auch passiert, ist, dass halt diese Wohnblocks, gibt es noch einige so von den 70er, 80er Jahren, wo es auch voll die große Bewegung gegeben hat. Und die haben halt diese Sozialwohnblocks gekriegt, auch voll viele Squatter haben das eigentlich so als Erfolg angesehen. Und diese Wohnblocks, was mit denen passiert, da geht es jetzt eigentlich um die nächste Gruppe, und das heißt die Aylesbury Occupations, ist die größte Sozialwohnblock in ganz Europa, über 2000 Wohnungen. Das ist ein echt großes Gebiet in London, im Süden Londons, aber noch ziemlich zentral. Und was, die haben da was, also wie sie das gentrifiziert haben, ist wirklich interessant, weil sie haben einfach nur Wohnung per Wohnung halt geräumt, so langsam. Haben auch noch so diese PR-Geschichten gespielt, von wegen so, wir haben jetzt eine Abstimmung darüber, ob es euch hier gefällt, weil wir wollen es eigentlich demolieren und dann einen neuen Block aufziehen, der halt viel schöner wird für euch. Und da haben aber trotzdem die Leute halt schon gemerkt, dass es halt nicht für sie sein wird am Ende, und 73% haben eh dagegen gestimmt, dass das halt demoliert wird, oder? Sagt man schon demoliert? Ich kann nicht mehr Deutsch reden, scheiße. Das ging halt über Jahre hinweg, dass halt eine Wohnung nach der anderen haben halt eben diese Sitex-Türen gekriegt, und es wurde immer leerer und leerer, und sie haben es halt auch desolate, also das heißt, sie haben nicht mehr gereinigt, sie haben, also es war schon noch staatlich, also sie haben nichts mehr geputzt, sie haben voll auf den Müll geschissen, sondern sie haben sozusagen die Leute rausgeegelt. Also da ist die Geschichte eigentlich in der Pizzeria auch so mit der Spekulation eigentlich ein bisschen ähnlich. Die Leute rausekeln, wenn es dann alles Leerstand ist, darf demoliert werden, und dann kommen die Luxuswohnungen daher. Und da hat es einen echt guten Widerstand gegeben. Am 31. Januar von dem Jahr hat es so eine Demo gegeben, so eben für besseres Wohnen, so besser Wohnungszustand. Und da wurde am Ende der Demo, haben viele Squatter-Gruppen halt das kurz besetzt, und sie haben gedacht, eigentlich, okay, wir bleiben eine Nacht da vielleicht und werden dann vielleicht am nächsten Tag schon geräumt so von der Polizei, weil es war schon eine explizit politische Aktion. Und es sind aber ein paar Tage vergangen und es sind eigentlich noch mehr Leute eingezogen, und es ging eigentlich ziemlich gut. Vor allem, weil es dann, wie das dann in den Medien war, also sie wollten schon diese Geschichte von vor allem von diesem Wohnblock irgendwie geheim halten, mehr oder weniger. Und wie das dann in den Medien schon besprochen worden, also halt irgendwie Thema war, haben sich auch viele Leute solidarisiert in der Nachbarschaft und haben voll viel Sachspenden hingebracht, und es wurde eine Kampagne sozusagen, es wurde eine Bewegung, und es wurde ihnen dann doch zu blöd, und dann haben sie das nach einem Monat mit voll viel Riot-Polizei halt geräumt, aber weil halt die legalen Spielchen noch immer funktionieren, haben sie halt nur einen Räumungsbescheid gehabt für einen kleinen Block, wo halt die meisten Leute waren. Das heißt, die Leute von dem Wohnungsblock sind bei dieser brutalen Räumung einfach nur mit der Leiter in den nächsten Block, und da hat die Polizei keinen Räumungsbescheid gehabt. Und dann ist das, und das Spiel wurde dann weitergespielt ein halbes Jahr lang, einfach nur Wohnungsblock pro Wohnungsblock pro Wohnungsblock, haben sich die Leute einfach nur ein bisschen umzogen, die Aktivistinnen und auch die Leute von den Block, also von den Wohnungen. Und die haben dann auch so Sachen gemacht wie mit Security-Firmen alles zu umringen und niemanden mehr rein und rauslassen, also dieses Siege. Das machen sie auch manchmal bei Squats, aber bei so einem Block ist es echt leicht für sie, einfach da alles abzuriegeln. Das heißt, du kommst nicht rein, raus, du musst halt essen und trinken, ja, raufgeschmissen werden und so.
Kommst du dann nicht oft raus, aber halt dann nicht mehr rein? Ist das nicht auch oft Strategie?
Ja, manchmal, aber bei der Geschichte haben sie absolut geblockt. Okay. Also die waren so einfach überhaupt kein Movement, also keine Bewegung rein, raus.
Die wollten sie aushungern.
Genau, wie sozusagen.
In der mittelalterlichen Stadt
vielleicht. Genau, mit dem Stier.
Mit den Stierwaschern.
Genau, mit den Stierwaschern. Wir hatten halt keine Stiere drin. Und dann sind sie auf die Idee gekommen, also eigentlich schauen wir uns das Video von der ersten Räumung an, weil das, ja, erste Räumung sind 6 Leute festgenommen worden, haben mittlerweile Gerichtsfälle, die sind in ein paar Wochen, Körperverletzung und so Geschichten halt, also hat's eben, ja, die üblichen Repressalien geben. Aber es war auch irgendwie schön zu sehen, wie sehr sich die Nachbarschaft solidarisiert hat, Und auch bei der Räumung waren voll viele Familien von der Nachbarschaft da. Und ja, haben einfach nur mit der Polizei dann gekämpft, wie sie gekommen sind. Also, ja. Schauen wir mal, ob das
funktioniert.
Ich glaube, das war
Police kein... try to evict the occupation.
Ja,
und,
ja.
Genau,
ja.
Das haben wir.
Ah ja, noch eine Sache. Legal, genau, manchmal wird der Polizei doch das Recht gegeben zu räumen, wenn sie denken, dass es halt so zugehen wird, dass nur eigentlich die Polizei da einschreiten soll. Und das war bei dem der Fall. Und dann sind halt ein paar hundert Riot-Polizisten mit den ganzen üblichen Werkzeugen gekommen. Und ja, kann man schon mal. Genau, und dann eben am Ende von dieser Nacht, genau, haben sie den Dispersal Order. Das aber läuft anders ab als in Deutschland und Österreich, wo sie irgendwie ihre Straße räumen, weil sie kesseln oft in England. Das heißt, sie geben dir eigentlich keine Alternative, weil sie reden dich an im Sinne von, ihr dürft hier nicht mehr sein, also wie bei einer Demo, die eskaliert, so, das wird jetzt, das Gelände wird jetzt hier geräumt, aber gleichzeitig gibt es halt schon einen Ring von Bullen ringsherum, und sobald du an den Ring ankommst, wirst du sofort festgenommen. Das heißt, ja, das war's dann sozusagen. So, es gibt da irgendwie, du kannst dich nicht schleichen, du kannst irgendwie nicht mal weggehen von der eskalierten Situation, sondern alle werden erstmal festgenommen und dann schauen wir uns mal die Videos an. Mein Engländer ist eben das europäische Land mit den meisten Kameras. Die Filme, zum Beispiel bei dieser Räumung, war es so, dass die Leute, die festgenommen worden sind, die sechs Leute, sind ein paar Stunden, nachdem es angefangen hat, festgenommen. Und das waren die Leute, die eigentlich noch drinnen waren und von drinnen her noch Widerstand geleistet haben. Und sind dann eigentlich, bevor die Polizei doch dann reinkommt, haben es geschafft, rauszukommen. Aber weil die schon während der Räumung in den ersten Stunden schon die Videos angeschaut haben von den ersten paar Minuten, haben die sich schon identifiziert und geschafft, halt gleich festzunehmen. Also es ging extrem schnell. Also die schauen sich schon, also die schicken schon die Videoaufnahmen von der Räumung sofort in die Autos rein. Die Leute sitzen drin und es wird sofort, also es geht, ja, es geht einfach sehr schnell. Und genau. Und diese Bewegung hat dann, ist dann noch weiter eskaliert, die Situation, weil eben die Regierung sagt, ja, wir stecken in der Krise, wir haben kein Geld mehr. Sie hatten aber irgendwie eine 500.000 Pfund, einen Zaun zu bauen. Das heißt, diese gesamte Besetzung, dieser gesamte Wohnblock wurde von einem Zaun umringt, mit Stacheldraht oben. Und eben, da waren die Private Security Firmen waren halt nicht irgendwie genug. Und die haben halt wirklich einfach nur einen gesamten Zaun um den Lernblock gebaut, der halt eben dauernd bekritzelt worden ist, auch von den Kiddies, einfach aus der Nachbarschaft. Aber der Zaun war halt da. Und dann wurde es den Leuten einfach nur zu viel. Also es waren auch viele Leute einfach extrem müde und ausgelaugt nach einem halben Jahr. Und meistens eben, wenn du heimkommst zu der Besetzung, kommst du vielleicht auch gar nicht rein. So, du wirst halt immer angestänkert von der Security. Also es wurde einfach nur zu viel. Und die Kampagne ist halt mittlerweile so gewachsen, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen einen Schritt zurück und ja, schauen mal einfach nur, was wir mit der Gruppe sonst noch machen können, weil das wird uns einfach zu heiß, also das ist einfach, das können wir nicht mehr mittragen. Und, aber die Leute wollten halt schon noch mit einem lustigen Aus das enden und haben halt eine Demo organisiert, wo halt der Plan war, diese Zäune also einzureißen sozusagen.
Nein,
also so
einreißen
halt.
Ach so. Okay.
Genau, mit so. Und da haben halt die Leute in der Besetzung drin das eben schon ein bisschen gelockert, aber es war schon auch so mit, ja, mit Enterhaken, also wirklich, das sitzt dann eh im Video. Ja, man kann schon auch dazu sagen, dass diese Methode, diese Taktik, leere Blocks zu besetzen und so, auch mit den Familien, so mit den letzten Familien, weil es wäre meistens zum Beispiel ein Hochhaus, alle Wohnungen sind leer und es sind halt nur so zwei, drei Familien übrig. Und dann das Hochhaus mit Squattern und auch mit obdachlosen Familien zu besetzen, diese Taktik ist seit dem Jänner, hat sich halt verbreitet. Und das wurde sozusagen, was auch wirklich schön ist, dass halt direkte Aktion sozusagen als Aktionsform angewendet wird. Die wurde dann auch in anderen Nachbarschaften von London angewendet und es gibt auch jetzt mehrere Besetzungen. Es gibt auch so Karten, also wenn ihr einfach nur Estate, die heißen halt Estate, das sind Sozialblocks. Und ja, ihr könnt einfach nur so Estate Occupations anschauen oder so. Und da gibt es halt Karten mit den ganzen Besetzungen und voll interessant, auch manche von diesen Hochhäusern, da sind halt fast nur Pensionisten drin. Da hat es halt Aktionen gegeben, wo halt so 80-jährige Frauen halt so die riesen Banner auf die Bullen geschmissen haben. Und also da waren auch wirklich coole Sachen dabei. Eine Besetzung im Norden Londons, die jetzt noch immer aktiv ist, die heißt Sweetsway. Die haben es jetzt Sweetstopia genannt. So. Da haben es eben auch zur Verteidigung eine ganze Mauer. Also bei uns haben die Gegner sozusagen einen Zaun um uns gebaut, aber dort haben die Aktivistinnen selber eine Mauer um die Besetzung gebaut, eben zum Schutz gegen die Firmen, also gegen die Securities und gegen die Polizei. Und eben auch mit den Familien zusammen. Und ja, ist eigentlich schon schön anzusehen. Also da wird schon noch Raum geschaffen, der dann halt eigentlich ohne Polizei ist, in der viele Events passieren kann, auch viele Workshops und so. Aber Mensch, merkt schon, dass das für die Politik, also diese Besetzungen von diesen Blocks, also die werden voll als gefährlich eingestuft. Also einfach, was es da für Repressalien gibt, so Tag ein, Tag aus. Da werden dauernd irgendwelche Gruppen von Securities hingeschickt, dauernd werden die Leute privat irgendwo angemacht oder so. Also halt, das wird schon so, glaube ich, als Gefahr einfach nur wahrgenommen.
Weil es öffentlicher und sichtbarer ist, oder warum?
Ja, und einfach weil es so ein Raum, also mir kommt vor, in England, öffentlicher Raum, also der ist tot. Es passiert einfach nichts mehr im öffentlichen Raum. Also wenn du das jetzt mit südlichem Europa, wo halt alle meistens in den Plätzen noch abhängen, wo halt die Nachbarschaft schon noch untereinander viel irgendwie Kommunikation hat und so, in England existiert das gar nicht mehr. Es sind die Leute halt da an ihren Smartphones, wenn sie eins haben. Und ja, es ist halt alles individualisiert und der öffentliche Raum ist halt gestorben. Wie diese Occupy-Geschichten waren, haben die das genauso wie in den USA, haben sie das auch in England auf einmal gecheckt. Das haben die meisten Aktivistinnen da gar nicht gewusst, dass halt es gibt auch gar keinen öffentlichen Raum, also legal mehr, sondern die ganzen Straßen wurden privatisiert. Das heißt, die Straßen wurden aufgekauft und die öffentlichen Plätze wurden gekauft. Das heißt, wie sie diesen Platz besetzt haben, hatten sie mit einer privaten Firma den rechtlichen Streit. Das war nicht mit der Stadt, das war einfach nur mit einer privaten Firma. Das heißt, die Stadt hat sie natürlich da raushalten können, im Sinne von so, ja, wir finden das eh voll super, was ihr da macht, aber wisst ihr, das ist die Firma, die euch räumt, nicht wir. Und das hat ja auch mit der Polizei was zu tun. Die Polizei hat noch immer so den guten Ruf in England, weil sie sich oft rausziehen kann bei solchen Kampagnen. Weil sie machen ja nicht die Räumung, sondern eine private Security-Firma. So, ah ja, die Firma war voll brutal, nicht wir. Oder, also in dem Sinne, oder halt eben die Bank hat da eine ziemlich brutale Räumung durchgeführt. Und deswegen wird halt so der Staat, diese staatliche Institution gar nicht so als negativ eingestuft. So, also in der breiten Gesellschaft wird auch die Polizei wirklich nicht so als negativ angesehen, wie halt eigentlich im Rest von Europa ein bisschen mehr, finde ich halt so, von meinem Gefühl her, weil einfach nur privat so viel abläuft, weil einfach nur überall die privaten Firmen das machen und Gewalt anwenden und so weiter und so fort. Das ist die Zaun-Demo, Fences-Demo, oder? Die war ziemlich klein, aber fein.
Da ist jetzt kein Ton.
Echt? Das war auch während einer Zeit, wo es 4 Uni-Besetzungen gegeben hat in London. Die Studierenden haben sich dann auch solidarisiert mit der Besetzung. Also hier waren auch dann noch einige Uni-Aktivistinnen dabei. Also für mich persönlich war das, glaube ich, so die niceste politische Aktion, wo halt einfach extrem viele Familien von der Nachbarschaft, Studierende, Arbeitslose, alle Obdachlose, alle zusammenkamen und sind einfach den Zaun zerstört haben und einfach nur ohne Festnahmen weg waren. Das war einfach irgendwie, keine Ahnung, so eine dieser Sachen, die du halt schon irgendwie inspirierend findest oder ein bisschen positiver findest. die fühlen sich auch ermutigt, da irgendwie Gewalt anzuwenden. Das ist irgendwie so, bei der Polizei in England ist alles irgendwie so da und so in ein Gespräch verwickeln, die Leute. Es ist nicht so wie irgendwie, keine Ahnung, die deutschen Polizei, die halt irgendwie nicht reden wird. Aber dort ist es halt anders. Also dort ist es eher so Private Security Firmen, die halt zuschlagen und so. Und die Polizei kommt dann ja später und so.
Aber ist es normal nicht so, dass die Studis sich da an solche Squatting Actions beteiligen und oder sind die noch nicht so involviert in das Movement?
Schon auch. Aber London hat so viele Studis, dass proportional finde ich nicht so arg viele aktiv sind. Es kostet ja auch was und so. Also wenn du jetzt irgendwie nicht ein Scholarship hast, dann kostet es enorm viel. Das heißt, es werden auch nicht jetzt irgendwie Studis sein, die sich dafür wirklich interessieren. Auch. Mhm. Also die haben eine Wohnung, die dann halt 700, 800 Pfund kostet. Das sind halt so 1000, 1200 Euro im Monat. Mhm. Also wenn du das schon leisten kannst und dann noch die Studiengebühren, dann vielleicht scherzt die dann nicht.
Muss man da schnell studieren und
genau, also gibt es eben, ja. Da gibt es nicht sowas wie Mindeststudienzeit oder also da gibt es halt, du musst es halt in dem 3 Jahren schaffen, das Bachelor und bist weg, sonst fliegst du von der Uni. Und also das ist halt dann noch so ganz andere Geschichte. Und der gesamte Block war nur mehr 2 Familien drin. Also das ist riesig. Also das ist echt cool, wenn die Kamera ein bisschen rauf geht. Das sind halt hunderte von Wohnungen, es war alles leer. Das heißt, wie das besetzt worden ist, das alles dahinter, das alles, ist alles leer. Also voll die hohe Obdachlosigkeit, aber alles leer. Sorry, ha?
Das war jetzt nicht wirklich baufällig oder sowas.
Das war voll okay. Na voll, voll. Also die haben es halt schmutzig lassen, ja, aber halt voll okay so.
Ja. Können die nicht einfach auch mal den Strom abschalten oder sowas?
Ja, aber der wird halt wieder... Also bei den Squattern in London, da gibt's ja echt... Ja, viele Leute, die eben mit Wasser und Strom gut benannt sind. Eben, das ist so ein lustiger Mischmasch von Private Security und Polizei. Das ist so total üblich in England.
Und da schaut es ja beim Security so aus, also die schauen jetzt da nicht irgendwie so wie die fetten Kanten aus von irgendwelchen Ex-Militärern.
Ja,
so.
Ja.
Sind das schon Leute, so wie beim ÖWD bei uns, die und verdienen die auch eher weniger und sind irgendwie auch eher Prekariat? Aber die haben zumindest einen Job und bilden sich halt dann ein bisschen was drauf ein.
Voll, ja. Okay. Und na, also sie haben schon Hunde und Pfefferspray und so. Also wir würden zum Beispiel voll oft Hunde auf einen loslassen.
Ja, aber andererseits in dem anderen Video hat die eine Frau da ja voll die Securities anagitiert, ne? Mhm. Wo sie irgendwie sagt so, Leute, was geht mit euch so?
Voll. Also, und das ist so, also... Ja. Zum Beispiel auch die Baileys bei Squat-Räumungen werden halt immer als Klassenverräter und Verräterinnen angesehen. Also immer. Also das ist immer so teilweise auch voll interessante Diskussion, weil die Squatter werden halt so... Ich war bei einer Räumung dabei, da hat der Squatter den Bailey verkannt, weil die zusammen an der Schule waren. Und halt beide so aus einem ziemlich armen Viertel sind und die eine Person squattet und die andere räumt ihn. Und das war voll arg. Also ja, die sind voll aufeinander losgegangen. Und natürlich eben die Verteidigung von dem einen war so, ja, was soll ich sonst machen? Es gibt keinen anderen Job. So. Und es war also so, ja, eben Klassenverrat und blablabla. Und ja. Und die Situation, ja, das passiert schon oft. Die Wild and Conquer, also sie sind halt so Experten. Also die politische Elite in England, eben diese Privatisierung von gesamten Sicherheitssystemen und so. Und auf der Straße auch. Und dann halt eben die Gangs bekriegen sich und auch so sogar Squads und so, die wird sich einfach nur eher die ärmere Bevölkerung gegenseitig bekriegen. Und da wird halt immer von uns abgelenkt, so von der Perspektive der Elite her.
Aber gibt es denn einen Übersichtsplan oder so, oder eben sowas, wie viel Prozent des öffentlichen Raumes irgendwie privat ist oder so, weil ich weiß halt, dass voll die Thatcher voll viel, in die 80er Jahre voll viel Parks zum Beispiel privatisiert hat und daraus dann, weil die nicht mehr bewirtschaftet worden sind von Privatfirmen so, also nicht mehr schöne Pflanzen da waren, dann irgendwie Privatleuten und gesagt haben, naja, wir pflanzen da was ein in den Park und voll schöne Parks teilweise gemacht haben, so draus. Also so diese Urban Gardening-Sachen.
Guerilla Gardening, ja. Yeah.
Was bei uns ja wenig Sinn macht, weil bei uns wird das eh vom Gartenamt recht schön gemacht, ne? Aber dort macht es halt wirklich Sinn, wenn wirklich das brach liegt und keiner mehr was tut.
Ja, es hängt voll von den Parks ab. Also so in zentralen London werden die schon voll hergerichtet für die Touristen und so. Aber so am Stadtrand, ja. Also ich wüsste es nicht, die Prozentzahl, es wäre voll interessant. Aber ich glaube, also so viel ich weiß, gibt's was, also es gibt fast gar nichts Öffentliches mehr. Also der Staat,
das gesamte... Außer öffentliche Gebäude, also so Regierungsgebäude wahrscheinlich.
Aber sogar die werden geleased meistens. Mhm. Ich meine, es gibt auch nicht mehr wirklich öffentliche Gefängnisse mehr. Also es sind alles privat, es ist alles G4S, Securities und so. Das sind alles Firmen, wo die Verträge sind zwischen dem Staat und der Security-Firma. So, ihr kriegt 10 Millionen und das ist für ein Jahr für das Gefängnis. Und dann, damit müsst ihr dann halt das Gefängnis verwalten. Und natürlich ist da halt der Profittrieb da. Und das heißt, okay, die Gefangenen müssen dann selber für sich kochen und werden halt ein Pfund pro Stunde oder weniger bezahlt. Sonst gibt es halt kein Essen. Die WärterInnen werden halt voll schlecht bezahlt. Deswegen eben werden sie aggressiver sein mit den Gefangenen und so weiter und so fort. Also halt diese privatisierten Gefängnisse und auch im öffentlichen Raum. Also das merkt man schon so. Die gesamte Gesellschaft ist auch so in so einem, also wenn ich das persönlich Gefühl so ein bisschen sagen kann, in so einem konstanten so Stresszustand. Alles ist so diese höfliche Kultur, die existiert schon so, echt. Also dass die Leute nie irgendwie so direkte Fragen oder persönliche Fragen stellen werden, wenn sie sich kennenlernen. Das ist alles nur so übers Wetter und wie geht's dir und so. Und hast du das gelesen über Sport oder keine Ahnung, so irgendwas. Und aber wenn sie so ein bisschen Ventil haben, dann also sind da Aggressionen da, ein Aggressionspotenzial, das ich so von anderswo in Europa gar nicht kenne. Also wenn zum Beispiel am Freitagabend in der Nacht, wenn du da in London spazieren gehst, da ist der Rudolf's Quay ein Paradies dagegen. Also halt, was das für Schlägereien und was, also wie viel Aggressionspotenzial da ist, das ist einfach ein ganz anderes Level. Weil ich finde einfach, weil die Leute das einfach nur so anbauen. Weil sie halt auch nie miteinander irgendwie ausreden können, was sie eigentlich stört an dem Ganzen. Und es ist so diese, ja, das ist so diese hoffentlich nicht Stadt der Zukunft, aber das ist halt diese all-kapitalistische Gesellschaft, also diese krasse, krasse industrialisierte Stadt, die halt jetzt nur mehr so echt teures Entertainment ist, Bürogebäude, und sie haben ja auch sogar die City of London, wo die ganzen Banken drin sind, und die werden vom Steuerwesen rausgenommen. Das heißt, du hast ein paar Quadratkilometer in der Stadt von London. Das ist offiziell nicht ein eigener Staat, aber eigentlich vom Steuersystem schon. Das heißt, die ganzen Banken, die da dort die Büros haben, zahlen eigentlich gar keine Steuern. Und da gibt es auch keine Mistkübel oder gar nichts auf der Straße, weil das ist einfach nur ein privates Gebiet in der Stadt, und die sind gar nicht unter dem Bürgermeister von London. Also dieses Gebiet, das ist die City of London, also dieses Finanzzentrum. Also die haben legal ihre ganz eigenen Gesetze. Und es passiert oft, dass zum Beispiel irgendwie Präsident von oder Premier von China oder was weiß ich, irgendwelche US-Konzerne, die CEOs hinkommen, und die besuchen gar nicht so die offiziellen PolitikerInnen, also die Parlamentarier oder die Queen oder jetzt den Premierminister, sondern nur diesen Bürgermeister, diesen Lord Chancellor heißt er. Das ist alles noch, das schaut echt wie ein Mittelalter aus, der fährt in der Kutsche rum. Also ich verarsche ihn nicht, 2015 fährt er in der Kutsche rum mit seiner Goldkette, und das ist halt der Bürgermeister von diesem Finanzzentrum, und der schmeißt dann Bankiers, und dann kommen halt eben die gesamte globale Elite zusammen, und die bereden halt eigentlich nur die Sachen, die sie halt eben wirtschaftlich angehen, halt eben wie stehen die Sachen im Finanzzentrum, okay, passt, ich bin wieder weg, und machen eigentlich gar keinen gescheiten Staatsbesuch. Also sind im Land da, aber scheren sich gar nicht um die offizielle Politik.
Eine Frage zu den Sportings. Wenn ich kriegen die Leute eigentlich Stütze, Staatsgeld, wenn sie sporten? Kann man das bei offiziellen Sachen als Adresse dann angeben?
Weißt du nicht? Na, kann man nicht. also Squads, weil du hast nur so Besetzerinnenrechte, aber du hast nicht so Tenancy Rights, also du mietest nicht offiziell. Und deswegen, da ist schon auch eine Diskriminierung dabei, weil alles in England läuft über eine Adresse und über einen Brief von einer Rechnung an dein Haus geschickt. Das heißt, in der Bücherei, du kannst da keinen Ausweis holen, weil du halt keine Rechnung hast von deiner Adresse, wenn du Squad bist. Du kannst extrem, also voll viele Sachen kannst du eigentlich nicht machen, weil du halt keine offizielle Rechnungsbrief hast.
Aber wie ist das nochmal? Lauft dir da die Krankenversicherung und absurde Dinge auch wirklich alles über die Adresse vom Haus? Oder irgendwas habe ich da mal gehört, kommt mal vor. Also das ist wirklich fast alles, was du zum Leben brauchst, einfach wirklich so über das Wohnding läuft. Ne?
Voll.
Und du da das auch immer vorweist, schon, was du sagst bei uns her. Vielleicht, keine Ahnung, einen Arbeitsvertrag sagst du dem AMS und bei denen sagst du vielleicht einen Wohnungsvertrag, ich weiß nicht genau. Aber
voll. Und zum Beispiel gibt es so komische Sachen, wie zum Beispiel, wenn Leute hinziehen nach England, um eine Wohnung zu mieten, musst du ein Bankkonto haben. Aber um ein Bankkonto zu haben, musst du eine Rechnung an einen Hausgeschickter in England. Das heißt, du musst irgendwo schon wohnen. Das heißt, was machst du? So, wie ziehst du nach England? Das heißt, entweder du ziehst bei irgendwelchen Leuten ein und änderst da den Namen an der Rechnung und dann hast du halt einen Brief und gehst zur Bank. Oder du gehst zur Bank und ich meine, du kriegst einfach kein Bankkonto und Adresse. Also das sind auch so diese Spielereien, wo halt voll viele Leute, die hinziehen, können gar nicht anfangen.
Ja, und da fangen, das ist halt dann das nächste Thema, wo wir jetzt Pause machen mit den ganzen illegalen Migranten, die da natürlich. Genau.
Voll. Dann machen wir Pause kurz.
Sup. Das autonome soziale Zentrum in Mühlen. Wir bieten Raum für linkspolitische Veranstaltungen.
Für eine Welt ohne Geld. Bis dahin, eure Spende sichert unsere Miete.
Wollt ihr dieses kleine Kätzchen verhungern lassen?
Ja, in der Pause. Es war eigentlich voll interessant, weil in der Pause haben ein paar Leute gefragt, so, wie ist es mit Strom, Wasser, Internet und was sind das eigentlich für Leute? Das Coole war das Squatting, weil es halt noch irgendwie funktioniert in London und weil es halt noch viel mehr gibt, ist es halt möglich für Leute wirklich gratis zu leben. Also ich lebe gerade mit weniger als 100, 150 Euro im Monat. Weil eben, du musst nicht Miete zahlen und das Container geht halt voll gut. Also es gibt extrem viele Bäckereien, die dich dann mit dir eben ausgemacht haben, dass du es am Ende abholst. Es gibt so einen riesen Grünmarkt, wo halt Tonnen an Gemüse weggeworfen wird und auch nicht abgesperrt ist. Also man kann, wenn man sich das auch im Squad einfach ausmacht, dass man kollektiv sich dann abwechselt. Richtig. Geht das schon, dass man halt eigentlich so gut wie ohne Geld lebt in London. Was auch so das krasse Gegenteil ist, wie der Rest der Stadt da lebt. Weil die verbrauchen so viel Geld, um in London zu überleben. Und dann gibt es halt Leute, die total ohne Geld leben. Und was sind das für Leute? Eben halt voll viele Arbeitslose, die halt politische Projekte machen, schreiben, drucken, MusikerInnen, KünstlerInnen, auch Studierende, also aus ärmeren Familien, wo sie halt kein Geld von den Eltern mehr kriegen und so. Und eben, das ist so, ich glaube wirklich, also wenn Squatting weg ist in London, dann, also voll viele Leute können einfach nicht mehr überleben dort. Es wird einfach gar keine ärmeren Familien mehr in London geben, so vielleicht am Stadtrand, aber die jungen Leute, die werden nicht mehr in London sein, wenn sie nicht voll viel Kohle haben. Das wird einfach so sein. Und es ist auch total international. Also halt voll. Also du wirst kein Squad finden, wo nicht zumindest irgendwie so 10 Nationen unter Anführungszeichen. Und ja, also es ist halt immer voll viele verschiedene Sprachen wird gesprochen und es ist schon nice so. Genau, und Strom ist halt schon irgendwie kriminalisiert, dass, wenn man das nicht bezahlt, könnte schon die Polizei ins Haus rein und Leute festnehmen, wegen Obstruction of Electricity heißt es. Also nimmst du den Strom ohne zu bezahlen. Das heißt, viele Squads bezahlen Strom, einfach nur den Strom. Aber es kommt dann vielleicht auf, wenn ihr zu 10 oder zu 15 seid, so auf 5 Pfund im Monat. Das ist dann die Miete. Ja, das ist okay. Das kann man sich nur irgendwie leisten. Das findest du fast auf der Straße im Monat. Und vor allem in London. Und irgendwie, ja, was noch? Ja, Internet. Also wir haben zum Beispiel dauernd von Hotels in der Nähe. Also die hatten so starke Wi-Fis, dass das noch ins Squad reingegangen ist. Und das heißt, wir hatten meistens gratis Wi-Fi. Da hat sich irgendwie ein bisschen besser anzogen und ist zur Hotellobby gegangen und so, ja, ich warte noch auf wen. Kann ich hier Wi-Fi-Passwort haben, bla bla. Und dann hat das ganze Squad Wi-Fi gehabt und so. Und jetzt mittlerweile squatte ich eigentlich in einem Haus, das eigentlich ein Wohnhaus ist. Also das ist jetzt kriminell. Also kriminell, whatever. Aber halt, da haben wir jetzt eigentlich einen Fake-Mietvertrag gemacht. Wenn die Polizei vorbeikommt, würde man so tun, als ob wir mieten. Als ob wir einfach nur irgendwelche Studentinnen sind, die da mieten und so. Und es steht schon seit 11 Jahren leer. Und das hat ein Typ, also das ist das erste Mal, dass er mit einer Privatperson zu tun hat. Davor, das waren 5 Banken, das Typbank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, wo es auch ziemlich lustig ist, weil wenn du gegen solche Banken, haben wir auch in Gerichtsfällen gewonnen, also die hätten so tausende Pfund für irgendeinen argen Anwalt gezahlt und dann haben wir trotzdem gewonnen, das ist auch irgendwie so lustig, mit Banken sich im Gericht bekriegen, aber das ist eine Privatperson und das hat, die hat, also das ist so ein Medizinprofessor, der an einer Privatuni unterrichtet. Und der hat einfach dieses Haus in London 11 Jahre einfach leer gelassen und das squatten wir gerade. Und das ist das erste Mal, wo wir gesagt haben, wenn der eigentlich echt mit der Familie zurückkommen wird, würden wir wahrscheinlich ausziehen, einfach nur in ein anderes Gebäude ziehen. Weil irgendwie, okay, wenn das jetzt so das einzige Haus der Familie wäre, natürlich. Aber er hat irgendwie total das Haus vergessen. Also wir checken das überhaupt nicht, wirklich selber gar nicht. Wir haben sogar einfach mal zum Spaß, weil es einfach lustig war, nach ein paar Monaten haben wir eine E-Mail geschrieben, weil er hatte noch die E-Mail von der Uni mit der Adresse im Betreff und er hat auch nicht geantwortet und keines vorbeikommen. Also irgendwie, ja, also das läuft gerade gut, weil normalerweise halten sich die Squads so wegen dem beschleunigten Verfahren, wo die meisten Leute schon nach 2 Wochen oder 1 Monat rausgeholt werden, also sehr schnell rein, raus und halt dauernd von Squad zu Squad ziehen, ist sowas, wie wir jetzt gerade haben, so ein halbes Jahr schon, das ist schon echt lang, das ist schon Glück. Viele Leute würden das halt nicht, sich nicht mehr trauen. Und eben, sie würden sich auch nicht mehr trauen, weil zum Beispiel, eben, da geht es auch so, wenn man festgenommen wird und man nicht die richtigen Papiere hat, wird man abgeschoben. Und das ist so irgendwie die zweite Thematik, da rede ich gar nicht so lange drüber, aber in England gibt es... Frage noch, oder?
Ja, red deinen Satz fertig.
Na, das ist voll ein anderes Thema.
Achso. Ich wollte wissen, woher man weiß, also wie man Einblick ins Grundbuch oder so geschrieben hat.
Voll, ja. Da gibt es das Land Registry, das ist online.
Also und voll transparent.
Voll transparent. Okay. Das, und, aber man zahlt natürlich.
Ja.
Da zahlt man 4 Pfund und dann kriegt man vom Register diese Landurkunde sozusagen.
Für ein Objekt? Oder
für ein Objekt.
Okay.
Genau, dann machst du einen Account. Kannst auch nur mit Karte zahlen, was halt auch für viele Squatter schon auch problematisch ist. Wen finden mit einer Kreditkarte? Also gibt es auch oft ganze Gruppen halt, wo keine Kreditkarte hat. Klar. Weil wie machen wir ein Bankkonto in England auch? Und ja, also genau, dann Grundbuch und dann kannst du dir schon drauf einstellen. Okay, dann habe ich es mit der Bank zu tun. Oder ich habe es mit dem Namen zu tun und so. Oft schreiben auch Squatter direkt Briefe eben auch an die Eigentümer und sagen, hey, wir squatten das, wie sind die Leute, wir könnten uns einfach nur treffen, wenn ihr gerade das Gebäude nicht benutzt, dann könnt ihr drin leben. Also es gibt auch schon auch oft, dass es nicht so eine, nicht so eine feindselige Haltung ist gegenüber den Eigentümern. Also Banken gegenüber schon, weil die haben so viel Geld, dass sie sofort Anwaltskanzlei anrufen und sofort räumen wollen. Aber bei so Privateigentümern, da ist oft eher so, vielleicht sollte man mit denen reden.
Gibt es da so Geschichten wie, Ihr kriegt einen Mietvertrag und zahlt sie in symbolischen Euro oder sowas?
Nein, das gibt es so. Nicht dort. Es gibt so mündliche, so Zwischennutzungs-, also mündliche Verträge gelten echt arg in England. Aha. Sogar wenn es nicht unterschrieben, wenn du die aufnimmst, also zum Beispiel gehen dann voll auf Squatter zu einem Gespräch mit dem Eigentümer, Eigentümerin mit dem Handy und nehmen alles auf. Mhm. Weil wenn die im Pub sogar, also wenn du es aufnimmst, dass die jetzt sagen so, ja passt, dann habt ihr es halt einen Monat. So, das ist ein Vertrag, also das ist sofort Vertrag. Also wenn du es dann im Gericht vorspielst, dann können die dich nicht räumen eigentlich in einem Monat. Und also ja, da wird doch viel aufgenommen. So. Wir haben zum Beispiel irgendwelche Firmen angerufen, haben uns als irgendwas ausgegeben, haben das Telefongespräch aufgenommen, ins Gericht mitgenommen und deren Anwalt, das war Goldman Sachs, hat sich so angeschissen, dass sie das fallen gelassen haben zum Beispiel. Und wir haben es halt noch 2 Monate gehabt, das Gebäude. Also halt solche Sachen, das ist ganz komisch so.
Aber weil du jetzt gerade sagst, wir sind da vom Gericht gewesen und mit dem Anwalt im Pipapo, ist das dann nicht so Gerichtshopping?
Voll, es ist dauernd.
Also,
voll,
aber das ist dann irgendwie so ein Nebenhobby, das du mal da so betreibt, oder?
Ja, ja, voll. Also alle vertreten sich selber.
Ja.
Du kannst nicht irgendwelche politischen Reden schwingen, weil die schneiden dir das Wort ab, wenn du irgendwie Politisches sagst.
Also man muss also, schon eine Zeit haben für das.
Ja. Dafür muss man aber auch nicht arbeiten, wenn man gratis lebt.
Wahrscheinlich ja, es kommt aufs Gleiche aus.
Genau, es kommt aufs Gleiche aus.
Ja.
Also eben, es braucht schon viel Zeit, das zu organisieren. Eben, stimmt schon, Grundbuch ein. Und vor allem, wenn du so oft geräumt wirst, also es braucht einfach Zeit, Gebäude zu erforschen und so.
Mhm.
Dafür kaufst du dir halt eben die Freizeit, die du dann in deine Kunst oder irgendwas anderes eben...
Ja, und man ist ja meistens in einer Gruppe, also das darfst du
genau. Auch genau. Ja. Na, aber es ist auf jeden Fall eben, es braucht viel Zeit schon noch. Und Organisation, ja. Ja, und genau, bei Migration, also bei Refugees ist es halt so, dass eben von Calais rüber zu schaffen, ist halt extrem schwer, aber voll viele schaffen es. Und es gibt auch viele Leute, die halt auch im Flugzeug mit gefälschten Papieren oder gefälschten Visa auch kommen und es gibt schon noch viel. Und das, die werden auch von den eigenen Communities ewig ganz sonst wo in Europa voll gut aufgenommen und so. Aber es gibt voll viele Abschiebegefängnisse, es gibt 17 Abschiebegefängnisse, alle privat. Und die Leute werden dort teilweise als Gefangene gehalten, während ihr Asylantrag gestellt wird. Also es gibt sonst, soviel ich weiß, gibt es sonst nirgendwo in Europa. Das ist eigentlich nur in England so, dass Leute, die noch in dem Asyl-Interview-Status sind, schon in der Zelle sitzen. Also das ist echt arg, da hat es schon von zig Menschenrechtsorganisationen gegeben, so das kann es einfach nicht sein, dass wer Asylantrag stellt, aber schon im Abschiebegefängnis sitzt.
Das ist das Zulassungsverfahren, heißt, dass das in Österreich in die ersten 48 Stunden, soweit ich weiß, geführt werden muss, im Erstaufnahmezentrum, das heißt Zulassungsverfahren. Und wenn das abgeschlossen ist, dann bist du halt Asylwerber und vorher bist du im Zulassungsverfahren, wo das erste Interview stattfindet. Entschuldigung.
Nein, genau. Und dort ist es aber so, dass die Leute teilweise 1 Monat, 2 Monate, ich habe Leute getroffen, die halt ein halbes Jahr im Abschiebegefängnis sitzen. Und halt deren Fall ist halt, es gibt so viele Fälle und die also auch hier ein bisschen ähnlich, also es wird extrem langsam abwickelt und die Leute sitzen einfach da und ja, es ist irgendwie Gefängnis. Und, scheiße, ich hätte eigentlich ein anderes Video. Wurscht. Und es gibt voll viele Demos bei den Gefängnissen. Da hätte es ein gutes Video geben, wo wir jetzt vor kurzem, das war schon, ist schon irgendwie aktuell vor einem Monat, es gibt jetzt so monatliche Demos bei so einem Abschiebegefängnis nur für Frauen. Yaoswil heißt es. Und da hat es bei den letzten 2 Demos die Aktion gegeben, dass halt der erste Zaun eigentlich zerstört worden ist und die Leute sind rein. Und es waren voll viele Refugees dabei, die gerade in einem Abschiebegefängnis waren, deren Status gar nicht mehr so sicher war, aber die waren so wütend auf diese Institution, auf dieses Gebäude. Die sind zur Demo hin und haben sogar den Zaun zerstört und sind zum zweiten Zaun vor und es hat keine Festnahmen gegeben, irgendwie. Ja, und das also diese Demos sind auch inspirierend, also dass sich da voll die Bewegung aufbaut. Und das sind so die Abschiebegefängnisse. Es gibt auch eine Gruppe, in der ich aktiv bin, die heißt so SOAS Detainee Support Group. Das hat in dieser einen Uni, SOAS heißt die, angefangen. Da haben einfach nur Studis Leute dort besucht. Aber mittlerweile sind es auch so Nicht-Studis und Squatter und Arbeitslose und whatever. Die Leute einfach nur besuchen, weil Anwaltskanzleien sind auch so überarbeitet, dass die halt auch natürlich meistens ihren Job nicht gescheit machen. Das heißt, wenn die Leute die Gefangenen besuchen gehen, dann können sie halt auch an dem Fall ein bisschen mithelfen. Und es gibt schon auch so Sachen, natürlich in jedem Asylantrag, die auch Leute, die sich nicht so gut mit dem Rechtssystem auskennen, irgendwelche Formulare ausfüllen, keine Ahnung, Namen, Geburtsdatum, solches Zeug halt schon auch selber machen können. Und es gibt extrem viel so eben Suizidversuche drinnen. Es gibt jetzt mittlerweile, ich glaube, 22 Todesfälle in den letzten 10 Jahren oder so. Und es war jedes Mal in jedem Fall von irgendwie zusammengeschlagen oder selbst ein Versuch und keines Kommen verlangen oder so. Also so Sachen, ja, oder Feuer gelegt in die Zellen. Also so Fälle, wo es halt wirklich offensichtlich ist, dass halt Todesfälle in Kauf genommen werden. Und dann eben diese Nisbol-Gruppe ist echt gut, sind ein paar hundert Leute aktiv und besuchen die Leute. Also es funktioniert eigentlich ziemlich gut. Und da werden auch die Soli-Partys oft in den Squads organisiert. Also das heißt, da gibt schon noch diese Überschneidung natürlich, dass halt die No-Border-Gruppen halt mit den Squads zusammen die Soli-Partys und so, dass das halt irgendwie so finanziert wird, eigentlich wie auch in anderen Ländern. Und dann gibt es das Anti-Raids-Network. Und das ist voll interessant, weil es war eigentlich eine winzige Gruppe von ein paar Leuten, so 5-6 Leute. Vor ein paar Jahren haben das gemacht, haben das angefangen, dass sie gesagt haben, so, weil es hat natürlich das Normale gegeben von so Abschiebungen stoppen und Leute gehen zum Flughafen und blockieren das und, keine Ahnung, blockieren das bei den Abschiebegefängnissen, dass die Busse überhaupt nicht rauskommen können zum Flieger und das ist dieses Normale, was woanders auch gibt. Und die Leute waren so, hey, wir werden dauernd festgenommen, wir sind schon voll müde von diesen Aktionen. Wieso stecken wir nicht unsere Energie rein in Information und Propaganda, wie die Kontrollen überall, also von Papieren und wo die Häuser kontrolliert werden, von so um Illegale zu finden, whatever, dass wir da die Legale, also das Rechtssystem erklären, was deren Rechte sind in der Situation, weil voll viele geben einfach die Information freiwillig da, also preis. Und im Rechtssystem ist schon noch so da, dass wenn so eine Border Agency Kontrolle ist, sagen so, was ist hier, Fremdenpolizei oder wie heißt das? Mhm. Whatever, so eine Kontrolle irgendwo ist, oft in Märkten und oft in so eher so People of Color Areas, also halt so eben karibischen Vierteln und so weiter und so fort. Und dass da einfach nur die Flyer ausgeben werden und dass da halt das so ein bisschen mehr so diese Kultur geschaffen wird von nicht reden mit den Leuten und auch keine Informationen geben und so. Und das hat so gut funktioniert. Also das ist auch so gerade die Bewegung, die voll gut funktioniert, im Sinne, dass jetzt mittlerweile werden diese Kontrollen aus Vierteln rausgekaut, also physisch rausgekaut. Also es hat jetzt vor, wann war das, im April? Im April hat es eine Kontrolle in Peckham gegeben, also in einem Viertel, das ist eher schwarze Viertel, wo einfach nur die Vans reingefahren sind und alle einfach aus ihren Shops und auch von der Straße auf die zugegangen sind, die sofort blockiert haben und gesagt haben, die schleicht sich einfach aus unserem Viertel, sofort. Und das war, und das, ich meine, eben, der kann überhaupt nicht mal wer festgenommen werden, der kann überhaupt nicht mal wer ins Abschiebegefängnis rein, der kommt auch gar nicht zur Abschiebung rein, wenn halt so früh reagiert wird. Und das, diese Methode eben, das war dann ein Video, das halt auch viral gegangen ist und so, und das wird dann auch so vervielfältigt, wo halt ganz früh in diesem Orgenprozess da schon Widerstand geleistet wird. Und natürlich, und da ähnelt sich England schon mit Österreich, also die Medien eben natürlich voll von über die Asylanten herziehen und die konservative Partei, also das ist so ihr Programm, also das ist ganz ähnlich wie die FPÖ, also einfach, das ist so Thema Nummer eins, weil von der Wirtschaftskrise und von allen anderen Missständen abzulenken, einfach nur mal über die Migranten herziehen. Und dann hat es noch einen Fall gegeben, das war im Juli, dass es wieder so eine Kontrolle gegeben hat mit den Vans, dass sie schon wen drinnen gehabt haben im Van, dass die Leute vorher schon mobilisiert worden sind, der Van geblockt worden ist, die Reifen rausgelassen worden sind, die ganzen Kiddies und Familien schon von den Balkonen, von den Hochhäusern Eier und Essensreste auf die Bullen, auf die Kiewer und auf die Kontrolleure sozusagen geschmissen haben. Und die haben sich vor der Situation so angeschissen, dass sie dann sofort die Territorial Support Group, also diese Elite-Spezialeinheit Vega, wer das hier in Wien, gerufen haben. Die sind dann sofort mit Helikopter kommen und Hunden und alles, weil das einfach nur so eine Situation war, wo sie merkt haben, so die Nachbarschaft leistet, die gesamte Nachbarschaft leistet Widerstand. Und es kam voll zum Riot. Und der Riot wurde, glaube ich, gar nicht in den Massenmedien erwähnt. Aber alle, die dort waren, also das war wirklich einfach eine Stunde lang am Nachmittag totale Eskalation. Also es flogen halt nur Steine von 10-jährigen Kiddies und es ist voll zugangen und sie haben halt noch einen Aktivisten festgenommen. Und wie der festgenommen worden ist, sind wieder die Polizeiautos geblockt worden. Und es war wirklich so nah an der Situation, dass der fast rausgeholt worden ist aus dem Auto. Und dann haben sie aber natürlich die Filmaufnahmen, wo die Leute irgendwie vermummt waren, haben sie sogar vermummte Leute identifizieren können. Weiß also ich mit was für einer Technik. Aber es waren auch natürlich Leute, die davor schon mal festgenommen worden sind, also die Daten schon irgendwo waren. Und dann hat es eben, und ja, da gibt es jetzt bei dem Immigration Raid, also E Street Riot, das war in der E Street, also bei diesem Immigration Kontrolle Riot, gibt es jetzt voll die Repression, weil es war auch so, dass dann diese Vega-Einheit sozusagen, die Londoner Vega-Einheit, die Kontrolle verloren hat über die Straße und eigentlich nur mehr geflüchtet ist. Und ich glaube, das nehmen sie voll persönlich. Also da sind sie gekränkt und dann hat es Hausdurchsuchungen gegeben. Ein Typ ist, der so im Urlaub zurückgekommen ist, ist im Flieger von vier Bullen sofort festgenommen worden im Flieger und halt. Und da, die sind jetzt alle mit Landfriedensbruch angezeigt und sie fanden noch immer nach 19 Leuten. Und deswegen ist gerade so, obwohl es voll positiv war und sich alle voll gefreut waren, jetzt sind die Leute wieder bis sie so, oh shit, so, weil halt mehrjährige Gefängnisstrafen auf sie zukommen könnten, wegen dem Landfriedensbruch, also das Violent Disorder heißt der Paragraph. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wann das wieder so weitergeht, aber die Fahndungen sind noch immer ausgesprochen. Die Leute wissen nicht, ob sie identifiziert worden sind oder nicht und so. Und es ist halt so generell, also da wird halt natürlich, da wollen wir gegen Paranoia auch ankämpfen und so, dass die Leute halt gar nichts mehr machen, monatelang, weil es halt so gut war, also die Atmosphäre. Aber ja, mal schauen, wie das weitergeht. Das ist halt gerade aktuell so.
Ich hätte eine Frage, waren die Riots jetzt, also der eine Riot jetzt eher von, also hauptsächlich von Leuten, die aus migrantischer Community angesehen worden sind, oder schon eine andere auch?
Ja, es war vergemischt.
Also es war gemischt, also es ist nicht so leicht, dass es irgendwie ethnisieren oder kulturalisieren hat. Also dass man sich das Video anschaut, sieht, na klar, natürlich die von draußen, das war nicht so leicht möglich, weil es.
Nein, und es war auch, es ist so interessant, weil bei so No-Border-Geschichten, ich finde, das ist auch so in Deutschland und Österreich oft so, das sind dann halt eher so eben die weißen Aktivistinnen, ja, die dann halt Refugee Solidarity machen und dann ist halt, das hat man auch bei den Refugee Protests hier auch in Berlin und Wien ein bisschen gemerkt, so, dass es halt eben dann in zwei Gruppen, also Non-Citizens, Citizens und so, dieser Diskurs auch Critical Whiteness auch voll wichtig ist und so. In London ist es so interessant, weil es gibt schon noch viele weiße No-Border-Aktivistinnen, die auch EU aus, also Pass, Staatsbürgerschaft haben oder halt britische Staatsbürgerschaft, aber dass sich das so vermischt hat. Also das ist eigentlich jetzt zum Beispiel mit dem Riot, waren das Leute aus der Community, aus der Nachbarschaft, aber sofort direkt auch mit Leuten, die Staatsbürgerschaft haben, weiße Staatsbürgerschaft, whatever, zusammen, gemischt haben. Und ich glaube deswegen, also das stört sich auch extrem, dass ich sozusagen die Squad, also es waren extrem viele Squatter auch mit dabei, voll viele Squatter, Housing Activists eben auch so, die Vernetzung läuft gerade in London, dass sich das alles jetzt wieder vernetzt. Also dass es auch wieder eigentlich als ein Struggle dargestellt wird. Weil die Leute sagen so, hey, wenn das gentrifiziert wird, dann fängt das mit diesen Kontrollen an. Und dann werden erstmal so alle Leute, die nicht die richtigen Papiere haben, mal ins Abschiebegefängnis. Dann werden die anderen rausgehaut, die wir halt nicht abschieben können, dann werden wir die raushauen, die Familie und so weiter. Und dann wird es halt demoliert, dann wird es zivilisiert, dann wird es gentrifiziert. Also dieser gesamte Prozess wird jetzt wieder vernetzt und die Leute vernetzen sich voll. Also die, die gegen Polizeigewalt ankämpfen, die gegen Abschiebegefängnisse und die gegen Gentrifizierung vernetzen sich jetzt voll. Und das eben, dass es dann so auch ein Potenzial hat, so Widerstand zu leisten. Also das war keine Demo, das war, da hat es nicht mal einen Flyer, keinen Protest geben. Und es hat mit in so, also es ist eigentlich nicht so die Eskalierung jetzt von der Menge ausgegangen, weil die haben einfach nur sofort die Hunde und sind voll zubegangen. Aber dass das so arg Widerstand geleistet wird und es den Leuten wirklich reicht, ist eigentlich ein cooles Zeichen. Und dass es trotzdem auch politisiert wird. Also es wird viel mehr politisiert als die London Riots 2011. Das war einfach nur so, pff, mir reicht alles, ich verbrenne jetzt einfach alles mal. So simplifiziert gesagt und so. Und hier wird es aber viel politisierter. Und was voll interessant war, dass kurz bevor es eskaliert hat, haben die Bullen noch zu, also manchen Aktivisten, die gemeint haben so, hä, wieso schickt sie die Riot-Polizei und so, hier geht's um, wenn ihr den einen Typen rauslasst, sind wir auch wieder alle weg. So, in dem Sinne, so irgendwie versucht haben, so ein bisschen zu deeskalieren. Dass die Bullen gesagt haben so, wir kennen alle diese Kinder, die waren alle in der London Riots 2011. Die sind alle jetzt wieder aus dem Gefängnis draußen. Und deswegen gehen wir jetzt halt voll hart rein, sofort. Aber damals in der London Riots waren diese Leute nicht vernetzt mit den Squattern und nicht vernetzt mit den Anarchistinnen. Das waren vor allem Leute, die halt in London aufgewachsen sind, sich, ja, nichts mit dem Anarchismus und so haben oder whatever so. Und dass jetzt so diese Gruppen sich vernetzen, das ist eigentlich das, also haben viele Leute, die auch schon länger in London sind als ich, gesagt, das ist das erste Mal. Und weil es jetzt eine konservative Regierung gibt für 5 Jahre, so mal schauen, was da jetzt weitergeht. Aber mich würde es nicht wundern, also das ganze Vortrag ist so, was ist gerade los? Es passiert was. So, vielleicht kommen diese Nachrichten noch gar nicht so nach Österreich, so, weil es nicht so groß ist wie die Riots 2010 und 2011. Aber es ist wieder was am Entstehen. Und es ist vor allem ums Housing geht's und vor allem um die Abschiebung geht's. Also diese, deswegen, die zwei Themen sind halt heiße Themen gerade. Da wird am meisten Widerstand geleistet. Ja, was hab's noch? Also Fragen irgendwie, genau. Ja, ich hoffe, es war nicht zu kompliziert.
Ich habe noch eine Frage, und zwar das mit den Kameras. Also ich denke mir halt so, also das heißt ja immer irgendwie, London ist die stärkste überwachte Stadt mit Kameras so. Also da gibt es am meisten so. Und ich meine, ich kann das schon ziemlich gut nachvollziehen. Ich meine, wenn du auf einem so Kamerabüdel auf die Riots oben bist und sie haben die irgendwo schon anders mal aufgenommen, wo sie deine Daten auch haben, dann identifizierst du die halt. Das ist relativ leicht, glaube ich, für sie. Also das laufen so Computerprogramme drüber, die dauern halt vielleicht eine Zeit. Aber das ist, glaube ich, nicht so anstrengend für sie. Also gibt es da irgendwelche Bestrebungen irgendwie, die, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass in manche Viertel weniger Kameras gibt oder die Kameras auch zu entfernen oder irgendwie Propaganda gegen die Kameras zu machen, weil ich meine, die sind halt schon ein Überwachungsmittel, was irgendwie dagegen spricht, so gesehen, oder ich meine nicht, also abgesehen von diesen einfach eine Kamera runterschlagen, was ja vielleicht jetzt nicht so viel bringt, würde ich mal sagen, was oft die Sticker gibt, so hau die Kamera runter, da ist halt eine Kamera weg, aber wenn die so überwacht sind.
Ja, voll, also es gibt ja voll viele Leute, die irgendwie jetzt aus Italien, Griechenland, whatever, von sonst wo hinziehen. Und das schon voll politisieren, die Kameras. Aber es ist irgendwie so, auf mich wirkt es so voll wie so ein verlorener Kampf. Also, dass die Leute da schon voll aufgeben haben. Dass es schon einfach schon so lange da ist. Jahrelang. An jeder Straßenecke wirst du nicht eine Kamera, sondern 5 bis 10 Kameras in alle Richtungen haben. Und es ist irgendwie so, wo fangst du überhaupt an? Also halt, es gibt schon auch dauernd die Gespräche so, hey, mach mal was mit den Kameras. Organisieren wir mal so ein Camp of Olympics, wo halt so die Gruppen rumrennen und irgendwie. Aber es ist irgendwie so, die Leute scheißen sich ja schon an, eine Kamera zu zerstören, weil halt 20 andere Kameras sie filmen dabei.
Ja.
Das ist irgendwie so, ich meine, das denken wir selber schon. Ja, so. Ich meine, so, wie könnte ich die, ich meine, es gibt ja nur noch die 10, die mich dabei filmen. Was mache ich dann mit den 10? Gleich immer ein Board. So, das ist wirklich so, dass die Leute schon da ziemlich pessimistisch aufgeben haben, weil einfach nur so, wo fangst du an? Und es ist eher schon in die Richtung so, ja, da sind Kameras, Aber weil wir wissen auch, dass die nicht alle dauernd gecheckt werden und teilweise wird das auch eher, weil vom Speicherplatz ist einfach zu groß, wird das halt eher schnell gelöscht, so wenn sie es nicht sofort rausholen, so fangen die Leute eher anstatt Kameras zu zerstören, irgendwie schon langsam an auf die Kameras zu scheißen, einfach nur was zu tun. Was natürlich voll gefährlich ist. Und natürlich werden die Leute eben bei diesen Hausdurchsuchungen, das waren alles nur Kameraaufnahmen.
Und wie ist mit Vermummung? Gibt es ein Vermummungsverbot? Oder? Also weil
na,
da hast du ja zumindest das, dass du nur körperlich, also das Gesicht nur wegmachen kannst. So, ich meine, dein Körper, wie du dich bewegst, das ist ja immer auch total einfach auf der Kamera oben, das erkennt man ja auch an Menschen daran. Ne?
Ja, vor allem, na, Vermummungsvermut gibt es nicht. Die Leute vermummen sich schon viel, aber bei den Demos, es gibt nicht so diese Kultur von irgendeinem schwarzen Block, wo sich ein ganzer Block vermummt oder so. Es ist auch in so einer, also ich habe das Gefühl, in der englischen Protestkultur, wenn es überhaupt eine gibt, es ist halt eher so, ich zeige mein Gesicht und ich bin stolz drauf, dass ich halt irgendwie mein Gesicht zu dieser Kampagne dazugebe und so. Also diesen Drang zur Anonymität gibt es gar nicht so. Das ist viel stärker in Deutschland, Frankreich, überall sonst wo, in England überhaupt nicht. Und es sind halt auch eher, zum Beispiel, wenn man sagt so, wer sind die Anarchistinnen in London? Das sind fast keine Londoner dabei. Das ist ja das Lust. Also das sind fast keine Leute dabei, die in London aufgewachsen sind. Ganz, ganz wenige. Also so von diesen eben politischen Theorien und Ansätzen und Debatten gibt es weniger. Also es ist eher festgefahren in so, ich wachse auf, so wenn die Familie arm ist, dann so, dann fange ich sofort zum Dealen an, wenn ich jung bin. So, da gibt es auch nicht so, eben, öffentlicher Raum ist tot, so es gibt nicht irgendwelche Jugendzentren, wo irgendwas politisiert wird. Und deswegen sind politisierte Leute eher also von außerhalb reinkommen. Aber auch von der ganzen Welt. Du wirst auch iranische Anarchisten in London treffen und du wirst auch Leute, voll viele Leute natürlich aus Ägypten und aus Tunesien, die halt dann jetzt gerade in den letzten paar Jahren rübergekommen sind und sofort anfangen weiterzumachen, was halt auch voll super ist. Also einerseits vernetzt sich schon die ganze Welt in London, aber andererseits ist die lokale politische Kultur schon in den 80er Jahren ziemlich zerschossen worden, sozusagen.
Ja, also was ich kenne, gibt es halt schon so eine starke eine kommunistische Bewegung oder also so aus diesen Gruppierungen, die gar nicht so unstark sind, also die so Tradition auch irgendwie haben, oder? Also so, war nicht, also...
Es hat so Socialist Workers Party gegeben, die war zwar schon ja, mehr oder weniger relevante Partei, ganz klein, aber trotzdem viel Leute und so. Und das war eine furchtbare Partei, die war ja natürlich voll hierarchisch aufgebaut, aber die hat auch so ein Zentralkomitee gehabt, wo halt nur alte weiße Männer drin gesessen sind und voll viele junge Frauen, die halt der Partei beitreten sind, nicht nur angemacht haben, aber da hat es auch extrem viele Vergewaltigungsfälle gegeben. Und das war ein Skandal, vor 2 Jahren ist es dann rausgekommen, wo dann die ersten Leute das mal aufdeckt haben und die Leute das angeredet haben bei den offiziellen Parteikonferenzen, also dass die ersten Leute gesagt haben so, hey, ich bin von der Person, die halt eine der mächtigsten Personen der Partei ist, bin ich vor ein paar Jahren vergewaltigt worden und das hat eigentlich die Partei zerschlagen. Also die ist jetzt irgendwie, ja, die ist jetzt nicht mehr wichtig und die haben sich alle in alle Richtungen zerstreut. Also so diese sozialistischen, kommunistischen eben so Parteistrukturen und so, die sind an krassen Sexismus, auch krassen Rassismus so, also nicht jetzt, dass die Anarchistinnen nicht sexistisch oder rassistisch sind, aber halt so diese Parteien, die sind so zerstört, von sich selber haben sie zerstört.
Okay. Nur mal, es gibt ja auch traditionell starke Arbeiterklasse, Arbeiterinnenklasse, die sich sehr, keine Ahnung, sehr lang, glaube ich, auch durchaus sehr erfolgreich in Firmen solidarisiert haben. Mit denen sind die da irgendwie bei diesen Squattern dabei oder kennen die da irgendwie dazu oder haben die da, ist das einfach eine andere Schicht oder anderes Milieu oder?
Naja, es gibt schon extrem viele Leute,
also,
die.
Oder sind es andere Viertel vielleicht da, also keine Ahnung.
Nein, schon. Also die Arbeiterinnenklasse, die, also das sagen, also jede Person, die ich getroffen habe, die sich irgendwie so Arbeiterinnenklasse, würde ich sagen, echt auch schon Unemployed Class, so. Mhm. Also Arbeitslosenklasse, identifizieren, die sagen selber, wir haben uns von dem Schock der 80er Jahre noch immer nicht erholt. Also die sagen das von sich selber, die Strukturen sind so zerschlagen worden von der Thatcher, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, aber es sind schon ist schon Jahrzehnte her, aber der Schock ist noch nicht vorbei. Der ist so gewalttätig mit den Gewerkschaften, war der Umgang. Die Minen und alles, es war schon noch eine Bewegung da, aber mittlerweile, es gibt eine Gewerkschaftselite, die halt total mitzieht, neoliberal mitzieht und die Basisgewerkschaften, die einzige Gewerkschaft, die ab und zu schon auch streikt und coole Aktionen reißt, sind die von der Tube, von Underground. Die streiken sehr oft in letzter Zeit auch wieder. Und da ist halt total traurig zu sehen, wie wenig sich die Leute solidarisieren. Und da kommt wirklich nicht nur in den Zeitungen, sondern halt auch, du hörst es auf der Straße so, ich kann jetzt nicht zur Arbeit. Also so Sachen, wo du denkst, so, was so, das wäre mal so der super Grund, nicht zur Arbeit zu gehen, dass halt alle Busse und die Undergrounds bestreikt wird und die Leute stressen sich voll und rennen zu Fuß zum Büro, dass sie halt irgendwie zur Arbeit kommen. Also diese Arbeitskultur ist echt stark, Konkurrenzdenken ist echt stark und eigentlich die Arbeiterinnenklasse, die identifiziert sich gar nicht mal so. Voll viele Leute, die schon dazuhören würden und halt am Arsch sind sozusagen, identifizieren sich nicht so, sehen sich auch gar nicht als politische Subjekte. Das ist ganz, ganz schwach, also das ist schon voll vorbei. Das ist so das alte England, okay. Das ist 70er Jahre, 80er Jahre, das gibt's nicht mehr. Die Leute, wenn du sagst so, hey, Arbeiterinnenklasse, bla, oder Gewerkschaften, so, das ist vorbei. Das ist eine ganz andere Gesellschaft mittlerweile.
Und die Leute identifizieren sich doch irgendwie zumindest nur damit, oder? Weil wenn du sagst, die haben uns noch nicht von dem Schock erholt, dann muss man ja schon mal ein gewisses Wir oder ein gewisses Zugehörigkeitsgefühl zu dem Konzept haben, oder?
Aber das sind so die Leute, die von den Eltern das noch hören. Okay. Eher. Von den Eltern von den Gewerkschaftskämpfen zu hören. Also die kennen so die Begriffe, aber sie sehen sich halt nicht irgendwie in ihrem Klassenkampf oder so.
Also was ich halt recht faszinierend finde, ist, dass offensichtlich da eine Generation ziemlich gut effektiv gekämpft hat und dann ein Bruch war und die neue Generation sozusagen wieder diese ganzen Dinge ganz neu entwickelt. Und ich denke mal so, wenn da so Kontinuität da ist, das sind ja ganz andere Erfahrungen und Erfahrungswerte auch da. Ne?
Voll.
Also das ist halt was, glaube ich, was also in Österreich halt so zum Beispiel durch den Nationalsozialismus voll zerstört worden ist. So. Zum Beispiel jetzt. Ja. Also da hat es sicher auch noch andere Szenen gegeben. So. Keine Ahnung, also das ist einfach bei uns nur viel länger her, aber trotzdem, also...
Ja, also die Jüngere, also die Gesellschaft ist bei Weitem viel individualistischer. Also das ist auch einfach ein Gefühl, das kann man fast gar nicht so gut erklären. Solidarität heißt so wenig in England. Also da lachen die Leute, wenn du einfach das Wort Solidarity sagst, what? So, das existiert sozusagen in gesellschaftlichen Debatten, gibt es das nicht. Das Wort Solidarity wird nicht verwendet. Von ganz, ganz wenigen Leuten. Eben, und die Leute rackern sich halt ab an ihren politischen Projekten. Das Coole ist, dass es eigentlich nicht so eine Szene-Orge gibt. Also es gibt nicht so eine ästhetisch definierbare Szene und alle treffen sich in Szene-Treffs und sind die tollen Anarchos, die jetzt Bonanno besprechen und bla bla und boah, cool, Insurrectionalismus, aber es passiert eigentlich gar nichts. Also es passiert eigentlich schon was auf der Straße, was gesellschaftlich relevant ist, sozusagen eben Mütter besetzen Häuser, eben so Kontrollen werden behindert und angegriffen und so. Also wirklich relevante Sachen passieren, nicht nur einfach nur so Demos gegen Kapitalismus, was auch wichtig ist, aber halt so eher so theoretische, sagen wir mal, wahnackte Demos sind. Aber andererseits, es gibt überhaupt keine Kontinuität. So. Also das, wenn Englisch, also Leute, die in Großbritannien aufgewachsen sind, wenn diese Leute nach Italien oder nach Spanien oder so, oder sogar nach Österreich in Urlaub fahren und zum Beispiel sowas wie Sub besuchen oder sagen wir mal kurz in Italien, da gibt es noch viel mehr Literatur über 1960er, 1970er, 1980er. Die gibt es gar nicht in England. Das heißt, die die würden das voll bewundern, dass hier eigentlich eine historische Kontinuität gibt. Also so, der Kampf geht weiter. So. Also es gibt Antikapitalismus schon immer, also hat schon immer gegeben und es geht jetzt weiter und so. Und unsere Eltern und Großeltern und bla bla. Und so, dass du das halt so in der Geschichte weiterverfolgen kannst. Und das gibt es auch zum Beispiel gar nicht in Großbritannien. Das heißt, die Leute können sich gar nicht damit identifizieren, dass sogar viele englische Arbeiterinnen nach Spanien gegangen sind in den Bürgerkrieg. So. Eigentlich sau viele. Eigentlich sau viele aus Großbritannien. Aber das wird nie besprochen, das wirst du nie hören. Also außer dein Großvater oder Großmutter erzählt dir das, wirst du es nicht lesen können, wirst du das nicht besprechen. So. Das heißt, diese historische Kontinuität ist voll verbrochen. Und die meisten würden, glaube ich, schon sagen, ist in den 80ern zerbrochen. Und Thatcher war lange, lange Premier Minister. Das war also 10, 11 Jahre. Also das ist eine lange Zeit. Also 10, 11 Jahren kannst du schon einiges zerstören. Und ich glaube, da ist so der Bruch passiert.
Sehr witzig finde ich an diese, wo die Thatcher gestorben ist. Es sind immer mehr Songs kommen, immer mehr. Die Thatcher-Songs
waren so is dead. Hart.
The Witch is Dead.
Ja, das war dann in den Charts. Und dann hat BBC sich halt
dagegen gestellt. Aber es war ein wahnsinniges Gefühl, einfach, was da immer wieder auftaucht. Ja. Ich meine, von Chumbawamba, großartig. Halt. Die haben die ganze Zeit gesungen, alles möglich gegen sie, aber... Ja.
Voll. Aber eben zum Beispiel, ich meine, ihr Staatsfuneral, ich meine, die werden halt Millionen an Steuergeldern halt ausgeben und die Leute regen sich nicht auf. Das sind sie, ja, gehört sich schon so. Also kaufen so die Single, also Politik passiert echt oft so am Bildschirm, so dieser Klicktivismus. Das ist viel auf Facebook, ganz, ganz viel. Also wirklich, so ich habe Like unter einer antikapitalistischen Seite auf Like gedrückt. Super, passt, meine Politik ist jetzt zu Ende. Also wirklich, also und ja, das ist eigentlich ziemlich traurig. Aber halt, zum Beispiel war so, mit der Thatcher. Viele würden die Single runterladen, dass sie in die Charts kommt, dass die BBC sie dann spielen muss in der Woche, wie die Thatcher gestorben ist, von Ding Dong, The Witch is Dead, so, das muss gespielt werden. Und dann war die große Diskussion, wird es gespielt im Radio oder nicht. Aber mehr passiert nicht. Also zu der eigentlichen Party am Trafalgar Square, also ich war auch dort, es waren nicht so viele Leute, es waren vielleicht 100, 200 Leute. Bei einer Party von einer Orgen-Premierministerin, die Arbeiterinnenklasse zerstört hat, 100, 200 Leute in einer Stadt von 8 bis 11 Millionen. Wow, also das sind nicht viele Leute. Also wo ist dann die Arbeiterinnenklasse Großbritanniens? Und viele von denen waren nicht, also voll die gute Frage. London ist eigentlich so die Tod, also es geht schon, also es ist die größte Stadt natürlich, aber vom Aktivismus eigentlich nicht so arg. Die Brighton und Bristol sind echt stark eigentlich. Brighton hat voll die gute Squad-Bewegung gehabt. Die ist ziemlich zerschlagen worden in den letzten paar Jahren. Aber da gibt es noch extrem viele Sachen. Die wird auch immer so als LGBTQIA Capital angesehen. So. Also super queer Community und queer soziales Zentrum, was voll super ist. Und auch coole Konferenzen organisiert, oder halt Konferenzen, so Meetings organisiert werden. Und Bristol hat sozusagen eigentlich die stärkste anarchistische Bewegung. Die haben auch noch immer auch Anschläge. Also eine neue Polizeiakademie, wie sie gerade gebaut worden ist, mit so langen Schießhallen und so, die hat ein paar Millionen Pfund gekostet und es ist alles abfackelt worden. Und da hat es auch Erklärungen gegeben von der FAI, also eher so, ja, eher so anarcho-nihilistische Bewegung, würden sie sich schon auch selber in den Communiqués identifizieren, die dann auch eben mit den italienischen und griechischen Gruppen sich solidarisieren, auch mit den Gefangenen dort. Und das merkst du auch in Bristol. Bristol läuft echt viel. Aber in Bristol läuft auch extrem viel Hipster-Zeug. Also dann ziehen halt alle Jungen, sie sind nicht mal als linke Leute, also einfach, es ist trendy. Bristol ist trendy. Weil da hat es einen Krawall gegeben, also da ziehe ich jetzt hin, weil es trendy ist so. Aber gar nicht was politisch tun soll, aber halt ist cool, es ist eine coole Stadt. Und das zerstört natürlich auch die Bewegung, weil da werden wieder die Wohnungen weggenommen, also das zerstört wieder die Communities. Also zum Beispiel eine Straße ist Stoke Row, wo auch Banksy eigentlich, der ist von dem Viertel, da wo dieses Wild Wild West, West Graffiti ist, keine Ahnung, das kennst du, wo so ein Teddybär so ein Molly wirft, keine Ahnung. Da hat es zum Beispiel diese Tesco Riots gegeben, also da wollte ein Tesco öffnen und die Leute wollten es nicht und antikapitalistische Riots hat es gegeben. Die Straße mittlerweile ist nur mehr so eine Ibiza-Stimmung, Karnevalstimmung. Das ist wirklich, also ich war da und ich war so, boah, die Straße hat politisch, also, weißt du, voll, voll die symbolische Bedeutung und es ist halt nur mal so Bars und halt voll teuer und eben zerstört. Also total gentrifiziert und das war's. Und keine anderen Histone können sich's leisten, dort zu leben. Auch so, eben du hast gefragt, Arbeiterinnenklasse. Es gibt eher was von, zwei Bewegungen sind echt stark und das sind eigentlich nicht so Arbeiterinnenklasse oder so, keine Ahnung, Antifa oder andere Geschichten, sondern Klimabewegung und Animal Rights. Also das ist dort ja, eigentlich am stärksten. Animal Liberation Front ist in Brighton gegründet worden. ILF ist Englisch, also ist aus England, also ursprünglich whatever. Und eben dann überall kopiert. ILF ist Oregon, aber halt Earth Liberation Front Aktion gibt es auch halt voll viele andauernd. Und so, und das ist auch irgendwie, es ist auch schon irgendwie komisch, es kommt zu einer Climate Change, das ist halt ein großes Thema, passt, okay, aber es kommt zu einer Climate Change Demo, 50.000 Leute, 100.000 Leute manchmal, und dann gibt es eine Refugees Welcome Demo und es kommen halt sau wenig Leute. Und ich will da überhaupt nicht priorisieren, aber es ist schon sehr, also wie viele Leute sich sozusagen als Climate Change Activists bezeichnen oder halt Vollgas Tiere befreien wollen. Veganismus voll stark, also voll stark. Kommt auch zu Streitigkeiten, also zum Beispiel Veganismus in Squats ist wirklich so, dass halt eher Leute, die in Großbritannien aufgewachsen sind, alle vegan sind und dann kommen zum Beispiel Anarchistinnen aus Italien, Griechenland, die auch zum Squat anfangen und dann gibt es die Fights. Ich will mein Fleisch essen und bam, 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 bam. So. Aber diese zwei Bewegungen sind traditionell voll stark dort.
Aber fließen bei den ganzen Global Warming und Veganismus-Themen, ich meine, das sage ich jetzt selber als Veganer, aber fließen da nicht sehr viele auch diese Hipster-Elemente und
voll.
So weiter rein?
Voll. Also voll. Du hast so vegane Bäckereien. Ich meine, das ist auch wieder so aus einer, also klassenkämpferischen Perspektive, ja. Es gibt vegane, also für vegane Leute ist London eigentlich eh voll das Paradies. Du hast so, du hast einen Shop, das verkauft nur vegane Cupcakes, ja, aber die Cupcakes kosten halt 7 Pfund. Cool, du hast eine Auswahl von 50 Cupcakes, die alle vegan sind, voll cool, kosten halt 10 Euro ein Stück. Also halt, das ist so, ja, und voll oft eben eher so von Middle Class und also du wirst Leute, die sozusagen in der Elite sind, aber die sind die größten Animal Rights Activists und so. Und da ist die Frage, wie sehr sich die Leute dann vernetzen können mit Leuten, die halt... Und da finde ich sowas viel interessanter. Die Vernetzung von Leuten, die um ihre Wohnungen kämpfen, also oder um ihre Squats kämpfen, mit Leuten, die gegen Abschiebung kämpfen. Und das sind meistens dann auch die Vernetzungen, die gegen Polizeigewalt kämpfen. Also die schwarze Jugend, da gibt es extrem viele... Gruppen mit Stop and Search, also das ist ganz ähnlich wie Stop and Frisk in Amerika, also halt, dass die andauern. So, es gibt Leute, also zum Beispiel Leute, die schwarz sind in unserem Haus, wenn die heimkommen, werden so 2-3 Mal von der U-Bahn-Station bis zum Haus kontrolliert. Also für die ist es wie Belagerungszustand, also halt, du wirst jeden Tag von der Polizei angehalten und durchsucht. Also es gibt keine Personalkontrollen, also so, die untersuchen dich. So auf Drogen, auf Waffen. Du musst deinen Ausweis gar nicht. Es gibt keine Identitätskontrollen sozusagen. Und deswegen sind ja diese Kontrollen gegen illegale Leute, haben rechtlich nicht so eine Basis. Weil es muss ja keiner einen Ausweis da haben. Und du musst dich sozusagen nicht ausweisen können. Du musst auch nicht irgendwie beweisen können, dass du hier legal sein darfst. Was ich meine? Also, wenn du einfach sagst, ich muss nicht mit euch reden und ich gehe jetzt weg, dann ist es legal. Aber viele Leute wissen es nicht. Verstricken sich in ein Gespräch, dann geben sie die Information, wo dann eben dann die Fremdenpolizei das benutzen kann als Beweis, dass sie halt illegal da sind. Und deswegen wurden diese Informationen weitergegeben. Deswegen war das Anti-Raids-Network so wichtig irgendwie bei den Kontrollen und so. Aber ja, eben Veganismus, keine Ahnung, das ist eh voll eine interessante Debatte, aber ja, du hast Parlamentarier, die halt sich Vollgas für den Veganismus aussprechen. Also, die trotzdem halt alles gentrifizieren würden und sowas. Was nicht? Wie genau... Ja, es ist eh voll eine interessante Debatte. Also, wie solidarisierst du dich mit Leuten, die sich als Teil einer Bewegung sehen, mit der du dich vielleicht auch identifizieren kannst oder in der du auch aktiv bist? Aber andererseits treffen sie politische Entscheidungen oder auch so Leute, die sofort sagen würden: Das ist voll super, wenn die schwarzen Kids da untersucht werden von der Polizei, weil ich traue ihnen eh nicht. Aber sie sind der radikalste Veganer. Ja? Also, das ist so, wenn das nicht vernetzt ist, so, wenn diese Bewegungen nicht miteinander sich solidarisieren können, dann. Ja, keine Ahnung.
Ja, das hat auch damit zu tun, dass von dem Imperialismus oder vor allem Global Warming sehr viele verschiedene, die zwar gewisse Charakteristika teilen, andere wie die soziale Situation zum Beispiel, aber eben nicht miteinander teilen. Und da werden dann verschiedene Kreise, sage ich jetzt mal, angesprochen. Da gibt es Leute, die sind super, und da gibt es Leute, die sind da super und machen das wieder. Naja,
voll.
Also es gibt viele Rechte und Tierschutz etc.
Hey, ja, eben, ich beurteile das jetzt gar nicht pauschal. Also ich sage einfach nur, es ist so interessant, dass es halt schon noch solche und solche, eben, einfach es gibt solche und solche. Und der Unterschied ist schon da, dass voll viele Leute aktiv sind in diesen basismateriellen Zuständen. Also halt, wo wohne ich, was esse ich und halt werde ich abgeschoben. Also eben diese zweite Thematik, die ich heute, das ist halt wirklich so, da geht es um meine Day-to-Day-Life und so. Und die Themen wie zum Beispiel Veganismus und Climate Change, ich würde gar nicht sagen, ich meine, ich kann die auch wieder nicht pauschal sagen, so, aber diese Leute, es ist ja nicht so, dass die jetzt Verschwörungstheoretiker sind, aber so, Climate Change interessiert mich nicht. Aber es ist etwas, zu dem sie halt nicht sofort kommen können, theoretisch, weil halt so, scheiße, ich werde morgen geräumt aus meiner Wohnung. Das heißt, es wäre super cool, wenn wir heute am Abend ein Gespräch hätten mit den Nachbarn über Climate Change oder Global Warming oder über Tierrechte. Aber ich werde mit meinen Nachbarn das bereden, dass ich vielleicht morgen rausdrücken werde aus der Wohnung. Also so empfinde ich das. Wieso diese Gruppen teilweise sich gar nicht vernetzen können. Weil manche voll mit ihrem materiellen Basiszustand voll zum Kämpfen haben, zum Überleben haben. Und manche anderen vielleicht die materielle Sicherheit haben. Und dann vielleicht von, weiß nicht, von Peter Singer lesen können. Und passt, okay, passt, ich bin ein, sag ich das fest. Eben, wieder, es gibt solche und solche, es gibt Vernetzungen und so, aber... Ein Unterschied ist schon da.
Das, was sie in der Arbeit erleben, ist für den etwas Privates. Wenn die Arbeitskämpfe irgendwie haben, die verbinden es irgendwie gar nicht so damit, was die anderen Leute, dass die keine Wohnung haben und dass mir der Chef auf den Kopf scheißt, das verbinden die Leute vielleicht gar nicht, weil wenn ich mit dem Chef vertue, dann komme ich vielleicht auch in die Situation und wenn das den Leuten bewusst wäre, dass das ein gemeinsamer Kampf wäre, dann würde das vielleicht ein bisschen anders ausgehen, aber die Verbindung gibt es eben vielleicht eben nicht wegen Thatcher und Co. und so. Ich meine, das ist ja da eher so. Das, da werden dann beim Veganismus oder beim Climate Change so gewisse Stellvertreterinnenkämpfe gemacht, wie bei uns mit Refugees oder so, oder mit Flüchtlingen zum Teil. Aber man sieht nicht, was man gemeinsam hat, weil man ja sagt, naja, ich hab's ja eh gut, ich habe einen Job und der ist halt wirklich sicher und ja, der Chef ist halt manchmal nervig, aber der Zusammenhang, der fehlt den leider schon.
Ja. Es wird wenig geredet. Politik wird wenig beredet in Großbritannien. Ganz, ganz wenig.
Ja, jetzt nochmal zur Vermummung. Also habe ich das jetzt richtig verstanden? Es wird sehr wenig vermummt.
Es gibt zwar kein Vermummungsverbot, das heißt, die Leute vermummen sich schon gern. Ähnlich wie hier vermummen sich Leute oft gern, wenn nichts passiert, was irgendwie im Sinne von, da spielt auch Machoismus oft voll eine Rolle, weil sehe ich zum Beispiel bei den Demos, ja, keine Ahnung, ich kann jetzt über hier eigentlich, ich bin hier 6 Jahre schon immer eigentlich, aber so in Großbritannien in den letzten 6 Jahren, was ich miterlebt, also das spielt oft so Machoismus mit, also eine Rolle, sich zu vermummen, dann ist man so da, so ja, so gewaltbereite Demonstrant oder whatever, so. Aber es gibt nicht so diesen normalen Ansatz von, sich vermummen ist gut wegen Überwachung oder Anonymität oder sich so mit der Protestgruppe zu solidarisieren und so etwas. Also das gibt's nicht so.
Aber gerade das ist ja ein seltsames Zusammenspiel.
Ja, eine die Kultur der Vermummung ist auch nicht da. Also das ist so, der Backlash, also zum Beispiel, du wirst auch so irgendwelche Pazifistinnen auf der, keine Ahnung, Siko-Demo in München geben, die halt sagen so, hey, wieso vermummt ihr euch im schwarzen Block, ihr solltet alle eure Gesichter zeigen oder so zum Beispiel, ja. Das wirst du auch hier in München haben, keine Ahnung. Oder in Salzburg. Aber dort ist es noch viel ärger. Also wenn du vermummt auf eine Demo gehen würdest, dann werden dich extrem viele Leute anmeinen und angreifen. Nicht Polizisten, es gibt kein Vermummungsverbot, aber andere Leute aus der Demo. Die würden dir sofort die Vermummung runterreißen und dann ziehst du wieder, also das habe ich selber gesehen, ziehen die Leute wieder rauf, wieder runtergerissen. Also, wow. Und dann denkst du so, eigentlich sind sie auf derselben Demo. Aber irgendwie... Also aber für Mumu wird negativ sein. Aber
kann es daran liegen, dass so diese Grundtendenz, wir haben eine Demokratie, deswegen kann man ganz klar seine Meinung mit seinem Gesicht sagen und das ist auch wichtig, weil wir haben immer nur eine Demokratie und so, da kann auch nichts passieren, wenn wir unsere Meinung sagen und auf die Straßen gehen und das Gesicht voll. Halt sagen, oder?
Ich meine so generell, voll, generell, man kann ja vergessen, dass Großbritannien ist ein Land, das nie eine Revolution gehabt hat und nie einen expliziten Faschismus oder Nationalsozialismus erlebt hat. Ich finde, das hat schon, das spielt schon eine Rolle irgendwie, weil irgendwie wird so die eigene Nation als immer demokratisch angesehen. Oder, naja, die haben ja nicht mal eine Verfassung. Es gibt keine Verfassung in Großbritannien. Es gibt kein rechtliches Recht auf eine Versammlung oder auf eine Meinungsfreiheit. Sondern es wurde dann von Fall zu Fall so langsam erschlichen, dass man schon Recht auf Versammlung hat. Aber weil es nie so einen gesellschaftlichen Umsturz gab oder Umwälzung, hat die Elite noch immer denselben Landbesitz, den sie vor 300 und 700 Jahren gehabt haben. Der Queen gehört alles. Also zum Beispiel, wenn was leer steht und sie wissen nicht, wem das gehört, fällt das auf die Monarchie zurück. Das ist einfach so, ja. Zum Beispiel, es gab Squatter, die haben nach 12 Jahren kannst du dir das Recht einholen, dass du sozusagen dort schon 12 Jahre lebst und sozusagen das dann eigentlich in deinem Besitz. Gibt es das hier auch schon, oder? Nicht? Wenn du so ganz lange wo es wohnst und
das beweist. Ich recht, glaube, dass du dann dort gehen darfst oder sowas. Ah. Also wenn du schon 30 Jahre da gehst und der Opa ist da schon gegangen, dann darfst du da, glaube ich, den Weg nur immer benutzen. Also sofern nicht ein Haus hinbaut wird oder so, aber weiß nicht genau. Also ungefähr so.
Dort gibt es schon irgendwie so, dass wenn du irgendwie beweisen kannst, dass du 12 Jahre an einem Stück klebt hast und dich nie wieder kontaktiert hat, dass das nicht deins ist, also gespottet. Und dann nach den 12 Jahren wird der Staat noch immer versuchen, den Eigentümer, Eigentümerin zu finden, dass sie halt zeigen können, dass sie dort nicht sein dürfen. Und trotzdem, was halt in den ganzen Fällen passiert ist, obwohl da Leute schon 20, 30 Jahre gespottet haben, ist dann einfach, dass die Monarchie ist dahergekommen und gesagt hat, naja, aber im Endeffekt fällt es ja dann wieder auf die Königin zurück und die Königin sagt nein. Das war's dann so. Ihr lebt hier schon 30 Jahre, aber. Überhaupt nicht. Also zum Beispiel, ich gebe ein anderes Beispiel von der Monarchie. Es gab die fucking Hochzeit. Kate und Will. Schau. Aber Kate und Will, genau. Die haben geheiratet. Vor 5, 6 Jahren. Vor 5 Jahren, genau. Da war ich schon dort. Es wurden sämtliche Squads in London geräumt. Weil sie gemeint haben, so, die Anarchisten planen was während der Hochzeit. Ich meine, es hat so Gespräche gegeben, so, hey, sollte man vielleicht eine Demo organisieren. Aber es hat jetzt nicht irgendwelche großen Ausrufe gegeben oder irgendwelche großen Aktionen. So viele, ich weiß, wurden eigentlich wirklich nicht geplant. Aber das wurde als Grund hergenommen, jetzt alles kurz zu räumen, die ganzen Computer zu beschlagnahmen und so weiter und so fort. Das heißt, Repression wird auch teilweise so gerechtfertigt, im Sinne so, die sind Antimonarchisten. Stell dir das mal vor, das ist so arg. Sie mögen die monarchische Familie nicht. So, das ist so in den Medien, das ist das Schlimmste. Also wenn du die Queen nicht respektierst. Also das ist eine Kultur und die ist halt schon viel, viel älter, weil da einfach nie eine Revolution war im 20. Jahrhundert. Auch über den Zweiten Weltkrieg wird dort, also der Patriotismus ist deswegen auch um so viel legitimer. Der Nationalismus wird dort auch so viel mehr akzeptiert, weil sie ja doch auf der Seite des Antifaschismus gestanden sind. Und so. Das heißt, neue rechte Tendenzen oder fremden Hass wird auf diesem Nationalismus basiert, der dann geschichtlich doch irgendwie so gerechtfertigt wird. Also, ja, yeah, sozusagen, bis Buckingham Palace sozusagen nicht abbrennt, keine Ahnung, passieren manche Sachen einfach vielleicht nicht. Also so habe ich das Gefühl irgendwie, keine Ahnung, dass da schon noch ganz viel passieren muss. Aber Zäune werden zerstört, das ist cool. Und gescottet wird, das ist auch nice. Also ich wollte es auch gar nicht so negativ reden. So, besucht es und ihr könnt zum Beispiel gratis leben in London. Das geht. Das ist cool. Also wenn ihr irgendwie den Schnauzer voll habt und euch einem Projekt widmen könnt, dann könnt ihr so schön Containern und Luxusessen jeden Tag und einem Luxushaus squatten. Das geht. Andererseits eben gibt es politisch auch dort ganz viele Sachen, die halt voll arg sind. Okay, danke fürs Dasein.
Termitinitus.org